Folge 160, liebe Advantage-Hörerinnen und voll liebe Patty, und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres schönen Tennis-Podcasts. Und mir gegenüber, virtuell wieder zurückgekehrt nach Deutschland, nach etwas mehr als 3 Wochen, sitzt der wunderbare Daniel Wally Massur. Grüße dich, ich habe richtig Bock.
Ja, Yannick, ich freue mich auch. Ich hatte mein Podcast-Zeug 3,5 Wochen im Koffer dabei, das Mikrofon, das Interface, sind mit mir über den Teich geflogen, dann nochmal quer durch die USA, gestern von San Francisco zurück, aber ja, die Zeit dort verging ja schon eigentlich wie im Flug, und ich hatte glücklicherweise viele Matches, einige Reisetage, am Ende 2 Tage frei, und da haben wir es leider nicht geschafft aufzunehmen, aber wie gesagt, es lag nicht daran, dass ich nichts dabei hatte, und das Equipment hat wieder neue Ecken der Welt entdeckt. Aber jetzt machen wir die Aufnahme halt von hier. Das geht auch. Der Jetlag ist auf jeden Fall da. Heute sehr früh wach gewesen schon. Aber ich freue mich, dass wir hier wieder zusammensitzen und zusammenkommen.
Safe. Wir nehmen auf am Montagmittag, den 6. Oktober. Kleiner Insights zu geben. Daniel hat mir gestern geschrieben, lass mal morgen, bist du flexibel? Lass mal sehr spontan machen. Ich muss gucken, wie ich mich fühle, wie früh ich aufstehe. Da habe ich schon ein bisschen Panik bekommen, dass du dich so um 5.30 Uhr morgens melden wirst oder so.
Niemals.
Aber Fakt ist, ich war, ja, du bist doch schon, aber auch sehr lange schon wach. Aber ich bin auch schon seit 6.30 Uhr wach, hab gut gearbeitet schon und hab auch noch einer Freundin geholfen. Dementsprechend auch den Podcast gut vorbereitet und Start klar. Und ich kann übrigens 100%ig nachvollziehen, ja, du hattest viele Matches und natürlich Fokus auf Profi-Tennis, aber ich kann auch nachvollziehen, dass du die wenige Freizeit, wenn du unter anderem in Las Vegas und San Francisco bist, dass du die dann auch nochmal, also ich wäre auch mal ins Casino gegangen, ihr habt ja, glaube ich, auch einen Helikopterflug gemacht über den Grand Canyon und so weiter, also das sind schon Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, da tue ich mich ein bisschen schwer zu sagen, nee, du musst lieber Podcast mit Yannick machen. Du hättest es auch aus dem Helikopter versuchen können, ja, in der Flugzeit, aber nee, Spaß beiseite. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und wir werden gleich auch zweiteilig über deine USA-Reise reden, sowohl sportlich als auch, da bitte ich dich innig drum, ein paar Insights zu geben von deiner USA-Reise. Darauf freut ihr euch bestimmt auch. Und ansonsten werden wir tennistechnisch ein bisschen nachholen. Ihr wisst ja, die Tennistour stoppt nie. Und wenn man dann mal 3 Wochen nicht redet, ist viel passiert. Wir hatten aber natürlich die Folge mit Michael Kohlmann über den erfolgreichen Davis Cup gegen Japan in Tokio. Eine Stunde hat sich der Davis Cup Kapitän für mich, für uns Zeit genommen. Und Wolli hat sich übrigens auch beschwert, dass du nicht da warst, und gefordert, dass wir auch nochmal eine Folge zu dritt machen.
Ja, habe ich natürlich.
Bist du ready dafür?
Ja, selbstverständlich, jederzeit, habe ich natürlich auch gehört. Auf dem einen oder anderen Flug hatte ich ja die Möglichkeit, das zu tun. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man immer so ein bisschen Freizeit hat, rund um die Turniere, braucht man auch irgendwie mal die Möglichkeit, um ein bisschen Energie zu tanken, um die dann hier on air auch wieder loszuwerden. Und was natürlich auch krass war, die Zeitverschiebung. Also wir haben es ja 1-2 Mal versucht, uns irgendwie zusammenzuschreiben. Aber wenn du halt 9 Stunden Zeitverschiebung hast, da sind die Zeitfenster, wo sich das dann überschneidet, nochmal viel kleiner. Und ja, so sind wir jetzt am ersten Tag, wo ich dann wieder zurück bin, sind wir jetzt hier live. Deswegen passt das, glaube ich, auch.
Voll. Wie gesagt, wir sprechen über deine USA-Reise, sowohl sportlich als auch privat, und wollen danach ein bisschen über die Profitour sprechen, so wie ihr das von uns gewohnt seid, mit den Insights, die wir bieten können. Bei den Damen waren unter anderem die Korea Open und die China Open, wo in Peking, vor allem unsere jungen deutschen Spielerinnen echt gut gespielt haben. Darüber werden wir reden, über Eva Lies und Ella Seidel, die beide große Sprünge gemacht haben und auf dem Career High stehen. Und dann bei den Männern so ein bisschen die Turniere überblicken aus den letzten Wochen, verschiedene Schwerpunkte setzen. Und vor allem wollen wir später über das momentan vielleicht in den sozialen Medien bestimmende, überhand nehmende Thema sprechen, über die Schnelligkeit der verschiedenen Hartplätze und die Aussagen von Alexander Zverev, die für viel Unruhe in den sozialen Medien gesorgt haben und fast vergessen haben lassen, dass die ganze Diskussion eigentlich Roger Federer gestartet hat. Dazu dann später mehr im Podcast. Wally, 3 Turniere in den USA, 3-mal Challenger, 3-mal in die Quali gemusst, 3-mal die Quali souverän gepackt, im ersten Turnier den Durchmarsch bis ins Halbfinale gepackt und dann 2-mal nach geschaffter Quali in Runde 1 verloren. Bevor wir mal in die sportlichen Details reingehen, übergreifend, wie fällt dein sportliches Fazit dieser Turnierreihe aus?
Eigentlich sehr positiv, weil wenn man sich überlegt, wie viel Weltranglistenpunkte und daran wird eigentlich sowas unter anderem auch gemessen, wie viel ich da sammeln konnte. Das waren, 34, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es für 3 Wochen Tennis auf jeden Fall in meiner Ranglistenposition absolut was. Wenn man dann auch noch schaut, dass ich die Wochen vorher auf Mallorca gut gespielt habe und um Mallorca rum nochmal 2 Challenger im Doppel gewonnen habe, waren das insgesamt sehr, sehr viele Matches und gute Turnierwochen aneinandergereiht. Also ja, war ich echt sehr zufrieden, wie das Ganze so gelaufen ist. Es hilft natürlich bei so einer Reise, wenn du in der ersten Woche direkt dein bestes Resultat machst. Also du weißt nach der ersten Woche, okay, es kann kein Katastrophentrip mehr werden. Dadurch, dass ich in der ersten Woche aber bis ins Halbfinale gekommen bin, alle, die meinen Weg dann auch auf Social Media verfolgen, wissen, wie das dann alles abgelaufen ist mit der kurzfristigen Anreise zum nächsten Turnier, am gleichen Tag dann noch Quali spielen, am nächsten Tag wieder ein Match, am darauffolgenden Tag wieder ein Match. Und da waren dann irgendwann in der zweiten Woche auch bisschen die mentalen Körner aufgebraucht, gar nicht so die körperlichen, aber mit der ganzen Umstellung der Belastung habe ich einfach gemerkt, dass ich da ein bisschen Substanz gelassen habe in der ersten Woche und es blieben dann einfach relativ wenig Trainingstage, auch für Woche 3 dann. Und da habe ich dann auch nach einer guten und souveränen Quali in der ersten Runde gegen guten Gegner knapp verloren, wo es so ein 50-50-Match war mit einer Regenpause über Nacht. Ich bin mit Satzvorsprung in die Regenpause gegangen, am nächsten Tag dann 1,5 Sätze leider nicht mehr so das Match gestalten können wie vorher. Das heißt, insgesamt, ich habe extrem viele Matches gewonnen, ich habe Weltranglistenpunkte sammeln können, ich weiß nicht, ob ich mich 80 oder 100 Plätze in der Weltrangliste verbessert habe. Ich habe jetzt nicht so...
Kann ich gleich sagen.
Ja, ich habe nicht ganz
vorbereitet.
Genau geschaut. Aber wie gesagt, Punkte stimmen, Matchbilanz stimmt, ein super Turnier gespielt, konstant gut gespielt und in Woche 2 und 3 natürlich in der ersten Hauptfeldrunde verloren, aber Woche 2 ein bisschen gehandicapt aus der ersten Woche und in Woche 3, halt einfach mal ein bisschen, nicht Pech gehabt, aber ein enges 50-50-Match gegen guten Gegner verloren. Es war keine optimale Woche, aber wenn du 3 Wochen spielst, kann definitiv mal eine Woche so laufen und drumherum sehr, sehr viel erlebt. Das kommt natürlich dann auch nochmal hinzu, aber sportlich war es eine voll okay Reise, die ich, glaube ich, auch so vorher immer genommen hätte, weil man, wie gesagt, das Wichtigste ist dann natürlich irgendwo die Weltranglistenpunkte und die Matchbilanz und das war einfach positiv.
Sehr gut. Um deine Worte zu untermauern, du stehst auf 420 im Live-Ranking und hast meines Wissens nach sogar mehr als 100 Plätze gut gemacht zu Beginn der USA-Reise. Standest in den 500ern ein bisschen tiefer als 20. Genau kriege ich es jetzt nicht mehr hin. Also auf jeden Fall ein Riesensprung. Und das ist ja auch genau das. Ich habe es einem Kumpel gesagt und hat er gesagt, was? Eigentlich mit dem Halbfinale 100 Plätze gut gemacht? Dann habe ich gesagt, ja, weil in den Ranking-Positionen sind natürlich auch viele Spieler, du musst es ja erstmal in die Challenger-Hauptfelder schaffen, weil du musst es ja dreimal in die Quali. Da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen. Und viele in deinen Ranking-Positionen spielen ja Future-Turniere. Und selbst wenn die da viele Spiele gewinnen, kriegen die in Relation ja weniger Punkte, weshalb du mit diesem Halbfinaleinzug im Challenger halt schon einen guten Sprung gemacht hast. Das auch nochmal als Einordnung. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mal gezählt, Wolli, wie deine Einzelbilanz ist seit Mallorca. Und wenn ich mich jetzt eben gerade, während du geredet hast, nicht verzählt habe, dann ist sie 17-5. Ja? Also das Challenger in Mallorca, wo du ja auch im Viertelfinale standest, aus der Quali aber heraus, in Istanbul in der zweiten Quali-Runde verloren hast und dann die drei Turniere, die du gerade angesprochen hast. Und 17-5 ist ja auch eine Bilanz. Und das merkt man auch, das habe ich ja auch Kohle gesagt, Michael Kohlmann im Podcast, wo du mich auch direkt gleich in WhatsApp mit konfrontiert hast. Ich finde, man merkt es dir an, du kannst es, oder zumindest ich sehe es dir an, wenn du Matches gewonnen hast, und wahrscheinlich gilt das halt für jeden Spieler natürlich auch, auf jedem Niveau, dann ist das Selbstverständnis auf dem Platz natürlich ein anderes. Und hättest du nicht diese guten Wochen gehabt, hättest du dich wahrscheinlich durchaus schwerer getan, schon in den Quali-Runden. Wie zum Beispiel Anfang des Jahres, ne? Ist jetzt keine, also jetzt keine krasse Weisheit, die ich hier getroppt habe.
Nee, das stimmt schon, aber ich glaube, auf Sandplatz hätte ich keine 17-5 gehabt, ja, um damit mal anzufangen, weil Mallorca war mein erstes Hartplatzturnier ohne Hartplatzvorbereitung. Bin direkt einen Tag vorher, glaube ich, habe ich noch in Augsburg auf Sand gespielt.
Ja.
Und natürlich ist es so, wenn ein Spieler, der einen aggressiven Spielstil hat und nicht konstant Top 100 Level spielt, sage ich das mal so, geschweige denn Top 10 Level, dann merkt man natürlich einfach aufgrund der Qualität des Spielers viel mehr, ob er Selbstvertrauen hat oder kein Selbstvertrauen hat, als wenn, weiß ich nicht, Karin Khachanov spielt. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach...
Ja, voll.
Wenn du nicht der Spielertyp bist, der sich halt irgendwie zurückfallen lässt und über die Ballwechsel und Konterschläge kommt, sondern halt, wie gesagt, das Spiel versucht, selber zu entscheiden, und dann kein Spieler bist, der absolute Weltklasse ist, ist es, glaube ich, normal, dass man da größere Levelunterschiede sieht, als bei Spielern, die man vielleicht sonst genauer beobachtet im Fernsehen bei Masters-Turnieren oder so. Und aber sonst ist es natürlich absolut richtig, dass mit Siegen Selbstverständlichkeit kommt und dann auch teilweise ein ganz anderes Spielgefühl entsteht, obwohl man irgendwie gar nicht so viel anders macht. Aber Siege verändern einfach extrem die Wahrnehmung und auch das emotionale Erlebnis während eines Matches auf jeden Fall. Und das hört man ja auch von vielen Spielern, dass sie einfach sich komplett anders fühlen, wenn sie Selbstvertrauen haben, und wie schwer es ist, Tennis zu spielen, wenn man kein Selbstvertrauen hat. Und auch die Challenger-Qualis nehme ich jetzt nicht so als selbstverständlich hin, weil die letzten 10 Versuche oder so, wo ich mich versucht habe zu qualifizieren, habe ich das vielleicht 1, 2, 3 Mal geschafft, und jetzt in Amerika halt sehr souverän 3 aus 3 Mal. Man muss auch sagen, in Amerika sind die Qualis schwächer gewesen von den Leuten erstmal ranglistentechnisch. Aber
halt auch einige College-Spieler, die unterbewertet sein
genau,
könnten.
Genau, genau. Also da finde ich schon, dass einige Spieler, die einfach bei 700 oder 900 stehen, weil sie halt noch nicht die Anzahl an Turnieren gespielt haben, schon auch ein deutlich höheres Level haben. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass wenn du in Europa spielst, dass da einfach die Qualität und das Level etwas enger ist. Und würde ich sagen, trotzdem ist es so, dass ich aktuell besser spiele und mehr Selbstvertrauen habe, dass ich mir die gleichen Ergebnisse auch in Europa gegen die Leute zugetraut hätte.
Wir gehen jetzt nicht in Spiel-zu-Spiel-Details, das würde den Rahmen sprengen, aber viele HörerInnen haben dich natürlich verfolgt, du hast es angesprochen, ich natürlich auch. Und ich würde gern schon noch ein paar Insights haben, nicht so sehr zu deinen Spielen, aber schon auch zu den Facilities vor Ort, weil es waren ja durchaus ganz unterschiedliche Gegebenheiten. Das erste Turnier, in das du es bis ins Halbfinale geschafft hast, war in Columbus, und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, auf einem College-Gelände, was auch richtig geil gebrandet war, in so einer Tennis-Facility mit einem Tennis-Center-Namen nach einem
Coach,
nach einem amerikanischen Coach und so weiter. Und das war in der Halle klimatisiert, obwohl es draußen über 30 Grad waren. Korrekt?
Ja, und draußen auch 12 Hardcourts, das mit dem gleichen Belag waren. Aber die Hardcourts sind dort so leicht abschüssig. Ich glaube, wenn es mal regnet, dass das Wasser besser abläuft. Und ich habe gehört, dass die ATP die nicht zugelassen hat und die deswegen halt das Turnier immer in der Halle spielen. Auf jeden Fall ist das ein Multimillionen-Dollar-Komplex, auf jeden Fall. Grundsätzlich die Sporterfahrung in den USA war phänomenal, einfach was die dem Sport für einen Stellenwert zuschreiben. Und durch das ganze College-System, wie das Ganze unterstützt wird und was sie da für Möglichkeiten haben. Als das Turnier lief, haben natürlich auch die Herren- und Damenmannschaften von dem College dort auch täglich trainiert. Und das war einfach eine coole, interessante Atmosphäre, ganz anders als das Training in Europa, weil es ja erstmal von Musik begleitet wird, die Hälfte der Einheit. Sehr viel Energie, es wird sehr viel sich gegenseitig angefeuert, die Spieler und Spielerinnen klatschen sich bei Übungen immer wieder ab, motivieren sich, geben sich immer wieder gegenseitig Komplimente, wenn jemand einen guten Ball gespielt hat. Absolut.
Haben die diese Lautstärke auch durchgezogen, während Matches waren bei dem Turnier?
Ja, die haben draußen trainiert.
Ah ja, okay.
Und das Turnier war ja in der Halle, deswegen haben wir da nicht so viel von mitbekommen während der Matches.
Verstehe.
Aber es war eine ganz spezielle Dynamik und ganz anders als europäisches Tennistraining. Und mich hat sehr abgeholt, muss ich sagen. War sehr, sehr cool und ich hätte mir auf jeden Fall vorstellen können, eigentlich auch aufs College zu gehen und vielleicht nochmal aufs College zu gehen, wenn das irgendwie möglich wäre, weil ich glaube, du hast da echt schon eine richtig, richtig coole Zeit. Waren ja auch mal beim Football. Die Uni, wo wir waren, ist die Nummer 1 des Landes aktuell beim College Football und es waren über 100.000 im Stadion.
Hast mir meine nächste Frage schon vorweggenommen, aber erzähl, ja, geil.
Haben wir noch am gleichen Tag Tickets bekommen, übers Turnier organisiert bekommen und ja, unglaublich, was da, wie gesagt, für eine Faszination für, das ist ja Unisport, ist ja auch noch Amateursport, kann man vielleicht noch so sagen, oder ambitionierter Profisport. Genau, also das war wirklich sehr, sehr interessant und beeindruckend zu sehen und ich könnte mir das auf jeden Fall auch vorstellen, dass ich mich da sehr, sehr wohl fühlen würde, genau.
Hast du denn so ein bisschen Football-Wissen? Verfolgst du? In Deutschland gab es in den letzten 10, 15 Jahren einen echten Hype mit einer immer größer werdenden NFL-Bubble auch. Verfolgst du? Weil das bei mir ist zum Beispiel eine meiner sportlichen Bildungslücken. Ich hab nicht so viel übrig für die, bevor ich jetzt Berufe bekomme, aber für die NFL und so weiter. Bin ja auch immer ein bisschen vorsichtig mit den amerikanischen Sportarten, weil die nicht dem WADA-Code angehören. Und wenn Julian Edelman irgendwie MVP im Super Bowl wird und aber am Anfang der Saison für ein paar Spiele gesperrt wird, weil er Steroids positiv getestet wurde, wäre ja nach dem WADA-Code eine klassische zweijährige Sperre und die NFL macht halt ihre eigenen Regeln, wo ich dabei wieder schon sage, zumindest geben die Amerikaner zu, dass das auch Show ist und so weiter und die Amerikaner nehmen es ja sehr gut an und rein von diesem Vibe und so verstehe ich den Hype auch, warum auch, also meine halbe Fußballmannschaft trifft sich sonntags und guckt die Red Zone zusammen, ne? Abends. So, bist du ein bisschen Footballer auch oder hast du einfach die Atmo da genossen und hast eigentlich gar nicht so viel mit der Sportart am Hut?
Ja, eigentlich gar nichts am Hut. Also ist mir sehr, sehr, sehr fremd, aber ich habe dann dort eigentlich jeden Morgen direkt Sportkanal angemacht und da lief dann nebenbei beim Taschepacken. Du kannst da so viel Live-Sport schauen und dann natürlich, wenn du irgendwie sportbegeistert bist, dann fuchst man sich da schon irgendwie rein in die Regeln und bekommt dann auch ein bisschen was mit. Und dann, als wir in San Francisco waren, die Gastfamilie, wo wir gewohnt haben, der Mann dort, der ist halt San Francisco 49ers, heißen die Fan. Mhm. Und dann hat man mal eine Endphase mit dem zusammengeschaut für eine Viertelstunde und bekommt dann halt einfach immer mehr ein Gefühl für die Regeln und den Sport. Und du nimmst einfach, du hast es gerade Vibe genannt, du nimmst einfach diese Gesamtsituation dort so auf und mit, dass das einfach Tages- und Wochenthema ist, so wie bei uns der Fußball und jeder darüber redet und das macht es dann halt aus, wenn du mit dem Shuttlefahrer über Spielsituationen und Ergebnisse reden kannst, ja, das verbindet einfach die Leute und ist dann einfach Voll. Hobby und dadurch, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt, der Sport ist einfach überall präsent und du bist gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen und deswegen habe ich das auch getan und genossen und ist auch cool, ist für mich jetzt auch fein, dass das dann mit der Rückkehr nach Europa wieder zu Ende ist, aber wenn ich da bin, nehme ich das voll an, weil es einfach für mich so zu dieser US-Erfahrung dazugehört. Ich habe sogar Baseball dann geguckt, war 3 Tage hintereinander, Boston Red Sox gegen New York Yankees. Ja, also Geil. Ist verrückt. Und
das kannst du ja, aber ich kann es voll nachvollziehen, weil ich weiß noch, fürs Tennismagazin war ich bei den Miami Open beim Masters 2019, haben nämlich hingeschickt, weil das von Key Biscayne zum Hard Rock Stadium gewechselt ist. Ja, also richtig in die Walachei, da wo das Footballstadion von den Miami Dolphins ist. Und ich sollte halt so ein bisschen über die Unterschiede schreiben. Und natürlich war es viel verheerender als in diesem schönen Key Biscayne, wo ich nie war. Und eine ganz andere Atmosphäre. Und ich war auch in so einem relativ hässlichen Hotel. Aber halt Sportkanäle wie Sand am Meer und ich weiß auch, einer meiner ersten Dinger, so ich kam so mit Jetlag da an, hab noch einen Text fertig geschrieben, hab mich auf dieses Bett gelegt und hab halt so auf ESPN 723 geschaltet, weißt du, die haben ja so gottlos viele Kanäle und da lief dann einfach so Bowling und ich habe einfach wirklich für mindestens 20 Minuten einfach diesem Bowling eine Chance gegeben und dann auch so abgefeiert, diese Kommentatoren, die waren so voll drin und die haben das auch so richtig analysiert und die hatten auch so richtig so amerikanisch-mäßig so ihre Statistiken. Ja, keine Ahnung, wenn er jetzt beim zweiten Wurf 20 Zentimeter rechts mit rechts antritt, dann trifft er zu 87% alle 10 Pins und so, weißt du so. Und ich habe halt so gedacht, so, die sind so, also das würde in Deutschland halt nie funktionieren, weißt du? Ja. Genauso wie so Sportzeitschriften in Deutschland nicht funktionieren und aber gut. Jedenfalls kann ich das voll gut nachvollziehen.
Ja.
Und da waren auch 300 Zuschauer beim Bowling, ne? Also so.
Ja, sicher. Das glaube ich dir sofort.
In Columbus, um den Übergang zu schaffen, war die Kamera vom Challenger TV von oben, glaube ich, auf der Tribüne auf die Courts gerichtet in der Halle. Und die Courts hatten ja keine Tribünen links und rechts, sondern es war ja ein Court nach dem anderen. Deswegen wollte ich mal kurz fragen, ich hatte das Gefühl, spätestens bei deinem Halbfinale, man hat es ja nicht gesehen, aber waren schon einige Zuschauer da, aber am Anfang nicht so sehr, oder?
Ja, total. Also das wundert mich auch. Die Amerikaner haben bei den ersten beiden Turnieren in Vegas und Columbus auf ja College-Anlagen, sage ich mal, die haben gar kein Interesse daran, dass das eine Turnierwoche wird, wie man sie aus Deutschland und Europa kennt, wo sich ein Veranstalter und ein Club die Möglichkeit schaffen wollen, diese Woche zu was Besonderem zu machen, sondern die richten einfach ein Turnier aus. Es kommt eigentlich kein Zuschauer. Ja, im Halbfinale waren 20, keine Ahnung, 30, vielleicht 30 Leute da, aber das waren irgendwie so Offizielle und Helfer und Leute, die davon Wind bekommen haben, aber keine Zuschauer. Es war auch nirgendwo beworben. Es hat niemanden.
Haben die auch keine Tickets verkauft?
Nein, nein, das hat niemanden interessiert. Die haben einfach dieses Turnier durchgezogen, ja, wie soll ich sagen, wie ein Wocheneinkauf.
Und aber dann scheinen die nicht den finanziellen Druck zu haben, ne? Wenn du sagst, ne, das ist so ein Millionenkomplex und ist alles gefoundet, dann...
Die haben gar keinen finanziellen Druck. Also das wird entweder von der USTA bezahlt oder halt die Uni in dem Fall. Die haben ja eigentlich, ja, wenn sie es drauf ankommen lassen, eigentlich unbegrenztes Budget für Sport. Die richten das aus, wollen wahrscheinlich ihren Spielern eine Spielmöglichkeit geben und vielleicht was für die Reputation machen. Oh, das war es aber auch. Ansonsten ist es einfach knallhart gut organisiert mit allem, was man braucht, super zu spielen, aber es ist kein Turnier, wo man sich jetzt richtig auf die Turnierwoche und Atmosphäre freut. Das war beim letzten Turnier in Tiburon bei San Francisco anders, weil das war wie so ein Country Club und da machen die Mitglieder halt ihre Turnierwoche draus, alle engagiert, es kommen jeden Tag, die ganzen Mitglieder kommen jeden Tag. Ja, was willst du sagen?
Nee, ich wollte nur, also ich wollte nämlich, bevor du auf Tiburon kommst, wollte ich noch, weil ich wollte so ein bisschen chronologisch vorgehen, auf Vegas umschwenken
Ja.
und über die Unterschiede so ein bisschen reden, weil man merkt so, du bist voll in diesen, du hast deine Emotionen und deine Bilder im Kopf und ich wollte es ein bisschen leiten sozusagen von Turnierwoche zu Turnierwoche, dass wir nicht wieder zurückspringen
Ja.
müssen. Du hast jetzt erzählt, du warst als Element wart ihr im Footballstadium, geile Erfahrung und du hast ja vorhin schon angedeutet, du bist im Halbfinale ausgeschieden und musstest dann richtig Tempo machen, dass du überhaupt noch ans andere Ende der USA kommst, pünktlich zur Quali. Hättest du das Halbfinale siegreich gestaltet, hättest du eine Ausnahmeregelung bekommen, richtig, als Finalist? Oder hättest du das Turnier gewinnen müssen?
Nee,
Wie ist die Regelung dann nochmal?
sobald du im Finale bist und sich quasi
Hm.
der Tag vom Finale mit dem Tag der Quali überschneidet, bekommst du
Ja.
ein Special Exam. Dafür gibt es zwei Plätze. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es auch sein, dass diese zwei Plätze voll sind, weil es geht nach Ranking und es haben ja über mehrere Turniere verteilt quasi mehr Spieler, als es diese zwei freien Plätze gibt, die Chance, sich diesen Spot zu erspielen. Das heißt, in seltenen Fällen kann es auch sein, dass du ins Finale kommst und du kein Special Exempt bekommst, weil höher gerankte Spieler als du Priorität haben. Aber
Verstehe.
ich hätte es in dem Fall bekommen. Deswegen habe ich für Finale gespielt und Hauptfeld in Vegas.
Hattest du das im Kopf auch? So ein bisschen?
Ja, natürlich, sowas weißt du. Aber mein Gegner hat jetzt drei Challenger in Folge gewonnen, ist Nummer 1 im College und wird auf jeden Fall Top 100 kommen, meines Erachtens. Und gegen den hatte ich einfach ja, relativ wenig Chance an dem Tag.
Der gute Mann heißt Zeng bis
Zheng,
200 Cheng, ja, also wahrscheinlich chinesische Wurzeln, ist 21 Jahre alt, 2004 Jahrgang, steht auf 228er Ranking und wie du bereits gesagt hast, mehrere Turniere gewonnen. Ich habe es hier gerade aufgemacht. 2023 war er auf 35, ist nochmal auf 759 gefallen und ist jetzt aber innerhalb von einem Jahr 500 Plätze hoch auf 228. Und wie gesagt, wenig gespielt, wegen College, deswegen gefallen, nicht weil er Probleme hat. Aber den Namen könnt ihr euch auf jeden Fall mal merken. Jedenfalls hast du das Halbfinale dann nicht siegreich gestalten können und dann ging diese Odyssee los, vor der ich großen Respekt habe, weil ich habe mir gedacht, oh nein, boah, jetzt macht er das und dann fliegt er dahin und muss unvorbereitet spielen. Hoffentlich geht das gut. Und ich habe es nicht gesehen, ich konnte nicht. Und hab einfach nur, das ist das Schlimmste für mich übrigens, wenn ich weiß, du hast gespielt und ich konnte es gar nicht verfolgen, dann auf die App zu gehen oder auf den Browser zu gehen und einfach nur so drauf zu klicken und dieses fertige Ergebnis zu sehen, das sind wirklich immer so 5 Schocksekunden und dann sehe ich das Ergebnis, denke mir so, ja, okay, total souverän. Aber was dahinter stand, war krass, ne?
Ja, es war auf jeden Fall eine Grenzerfahrung. Ab 5 Uhr morgens aufstehen, dann 1,5 Stunden Flug, dann 1 Stunde Aufenthalt, dann 4 Stunden Flug. Vorher natürlich mit entsprechend ja, Pufferzeit zum Flughafen, dann vom Flughafen in Vegas zum Hotel. Rüber zur Anlage, du konntest nichts organisieren, kein Warm-up, meine ich. Vor Ort noch jemanden gefunden, mit dem ich 10 Minuten aus dem Stand gespielt habe. Es hat sich
Wer war
ab.
das? Ein Spieler
Ja, es war ein
oder?
Spieler,
Ja, okay.
Ramkumar Ramanathan, der kam aus China. Ich glaube, der hat einen 250er in Chengdu gespielt, ist auch am Abend
Aha.
vorher erst angekommen, Alternate in der Quali gewesen. Also verrückte Tennisgeschichten mal wieder. Und es hat sich angefühlt, ich konnte keinen schnellen Schritt machen. Alles wehgetan.
Krass.
Ich weiß auch nicht, wie ich das Match gewonnen habe. Ich fand den Gegner an dem Tag nicht so gut. Wenn er das Match ein bisschen physischer hätte gestalten können, wäre es für mich noch schwieriger gewesen.
War das der Italiener, gegen den du dann im dritten Turnier auch gespielt hast in der
Nee,
Quali?
gegen den habe ich zweite Runde gespielt. Ich habe gegen einen jungen Amerikaner gespielt.
Ja, ist auch nicht
Ja,
so
also
wichtig.
es war eine Grenzerfahrung, weil körperlich, es ging mir einfach sehr, sehr bescheiden. Alles so ein bisschen wehgetan. Keine Schnellkraft, keine Explosivität. Wenn du den ganzen Tag gereist bist, dann bei 33 Grad und Sonne aus der Halle kommst, 600 Höhenmeter auf einmal hast, da kann man sich nicht gut fühlen, ist unmöglich. Und es war halt alternativlos. Ich habe gesagt, Hauptsache nicht verletzen, aber die Alternative, ja, wäre gewesen, einfach rauszuziehen. Gut.
Ich wollte gerade sagen, hast du als Profispieler oder ihr als Pärchen auch zumindest drüber geredet, ob das Ganze Sinn macht oder ob du sagst, du lässt die zweite Turnierwoche sausen aufgrund der Gesamtumstände und konzentrierst dich auf die dritte Woche mit einer besseren Vorbereitung, weil es war eine Grenzerfahrung, ne?
Ja, aber ist dann die Frage, inwiefern dir es hilft, wenn du rausziehst, weil schlimmstenfalls verlierst du das Match, hast 1,5 Stunden Tennis gespielt und kannst ab dem nächsten Tag trainieren. Das wäre für mich der Worst Case gewesen. Und hab dem Ganzen eine Chance.
Außerdem wolltest du ins Casino.
Ja, du, also Vegas war eh geplant. Guck mal, klar, du buchst ja auch die Flüge so. Du hast, übrigens, ich habe ja auch Doppelter gespielt. Das heißt, ich wäre ja gar nicht um Vegas rumgekommen, weil ich da auch irgendwie verabredet war. Und du bist ja da irgendwo fixiert über das Turnier. Hast deine Hotelbuchung und alles. Deswegen gab es jetzt nicht so wirklich die Möglichkeit, da rauszuziehen. Und bin auf jeden Fall froh, dass ich das gemacht habe. Ich meine, am Ende habe ich mich qualifiziert. Das war eine Wahnsinnsleistung und wollte natürlich auch nach Vegas, wie du gerade gesagt hast. Also ich war noch nie da.
Zu Recht.
Und ich werde wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder dahin gehen. Auch ohne Tennistasche.
Also Vegas ist natürlich ein Paradies für alle Spieler. So als hauptberuflicher Journalist, wir haben es ja oft schon auch, und du als Tennisprofis, wir haben es ja oft schon hier auch thematisiert, ne, so Sportwetten und so sind ja für uns tabu und Glücksspiel heikles Thema, aber Vegas ist ja das Paradies der Glücksspieler und man sollte, das haben wahrscheinlich die meisten Menschen mal auf der Bucketlist, da einmal zu sein. Und da muss ich jetzt natürlich auch danach fragen, weil ich habe es auch durch Alina in ihren Insta-Stories mitbekommen, mehr als beim ersten Turnier, dass das Turnier gar nicht promotet wird. Und dann dachte ich mir aber auch so, naja gut, in Vegas hast du auch mit dem Challenger-Turnier, dass du promotest, ein bisschen Konkurrenz. Also die ganzen Leute, wenn die Wahl haben, gehen die ins Casino, gehen die zu so einer Zaubershow, wo ein Tiger irgendjemand beißt, oder gehen sie zu Daniel? Dachte ich so, ich will es auch nicht promoten, weißt du.
Ja, also oder du hockst dich ja, wie du sagst, 34 Grad in die Sonne und guckst ein bisschen Challenger.
Ich würde es machen, ich würde dann Amis unsere deutschen Podcast-Flyer in die Hand drücken. Safe.
Ja.
Nee, klar, es gibt natürlich eine Überreizung von Angeboten in Vegas. War das Turnier denn mittendrin auch und Casinos waren drumherum?
Ja, also mein Hotel war ein Casino. Ich musste durchs Casino durch, an 500 Automaten vorbei, um die Rezeption.
Mit der Tennistasche?
Ja, natürlich, mit Tennistasche. Und es gibt sogar ein Bild bei Instagram, habe ich, glaube ich, in meinem Vegas-Post drin, wo ich mit Sack und Pack durch das Casino zur Rezeption laufe. Und das ist auf jeden Fall eine Reizüberflutung.
Ich hatte nur gesehen, dass sie es in der Insta-Story drin hat und schön nur mit einem 5-Euro-Schein, sehr konservativ, um keinen schlechten Eindruck zu machen.
Also es war auch. Ich wollte ja Automaten mal spielen. Ich habe dann so $10 reingemacht.
Ah ja, hier. Da sieht man es für die YouTube-Zuschauer.
Ja, genau.
Exakt. Ey, mit der Tennistasche, für die es nicht sehen, Tennistasche auf dem Rücken, links ein normaler Rucksack und rechts noch ein Rollkoffer und auf 12 Uhr und auf 10 Uhr und auf 12 Uhr blinkt es nur voller Automaten. Geil. Ja. Und dieser klassische Casino-Teppich. Da kannst du wenigstens den Koffer gut rollen.
Genau. Also ich wollte an diesen Automaten spielen, dachte, okay, $10 packe ich mal rein. Ich muss wahrscheinlich nur auf diese Taste drücken und wenn ich dann, wie an so einer Slotmaschine, wenn ich die gleichen Symbole habe, irgendwie so 3x7, dann gewinne ich irgendwas und unten sehe ich wahrscheinlich meinen Credit und wie viel ich gerade mich hochgespielt habe oder runtergespielt habe. Ich packe diese $10 da rein, drücke irgendwie auf diese große Taste, los, dann kommt irgendwas, dann drücke ich nochmal drauf, ich verstehe gar nichts, drücke nochmal drauf, 0 €. So. Ich so, ja, das ist der größte Scheiß, den es gibt.
Also dreimal drauf gedrückt.
Ja, ich bin zu blöd. Ich verstehe diese Automaten, diese Spiele nicht. Dann bin ich zum Roulette gegangen. Hab da ein bisschen gespielt. Aber ja, das macht schon ein bisschen mehr Spaß. Aber Automaten ist mein Tod.
kann ich auch, also das, also, ne, wir reden jetzt ja hier über ein sensibles Thema und man sollte es vielleicht auch mal sagen, ne, das Glücksspiel ist echt toughes Thema und auch Suchtgefahr, genauso wie bei Alkohol und
kennst du
Drogen.
den, der sich mit den ganzen Trikots immer vor die Stadien stellt? Die kennst du, oder? Bei TikTok oder
Nee.
Instagram? Ja, es gibt so
Nee.
einen, der macht auf Sportwetten aufmerksam und stellt sich.
Das hast du aber schön vorsichtig formuliert, ja. Okay.
Ja, ist so. Der hat, also, der hat ein Schild in der Hand, da steht oben drauf, Wette verloren. Da stellt er sich vor ein Stadion. Und das hat er gemacht, ja, das hat er bei Bayern gemacht. Und dann macht er so die Jacke auf und steht dann halt mit dem 60-Trikot vorm Bayern-Stadion und wird da halt
Ah, okay.
angepöbelt und ja, sagt dann, ja, es ist für eine gute Sache und so. Und das hat er dann aber auch bei Pauli gemacht, hat der HSV-Trikot drunter gehabt und noch 4, 5 andere Vereine. Ja, also geht gerade ein bisschen viral das Ganze, weil du meintest Sportwetten.
Ja, aber genau, um es nochmal ernst zu sagen, ist natürlich Suchtgefahr und viele Menschen, die da Probleme haben und teilweise echt ihr Vermögen und das ihrer Familie verspielen. Aber Vegas ist natürlich so ein Hotspot auch, wo der Mainstream aufgrund der Historie der Stadt und sozusagen das Gefühl hat, hier, wenn ich mal spielen will, dann hier natürlich, davon lebt ja diese Stadt. Aber mit Automaten kann ich auch gar nichts so verbinden. Aber die sind sehr, sehr gefährlich. Ja, da schmeißen viele Leute sehr, sehr viel Geld rein und verlieren sehr viel Geld. Aber dieses Flair, was man ja eigentlich in Vegas haben will, das hat man ja eigentlich genau bei diesem Blackjack und Roulette, wo dann wirkliche Dealer sind und man sich schick anziehen kann und noch einen Cocktail bestellen
kann. Ja, das macht
kann
in Vegas keiner schick anziehen.
Nein?
Na, du, also.
Das, was man so aus den Filmen kennt, ist gar nicht Realität, oder?
Nee,
dass sie so einen Anzug da.
Nee, nee, das ist Film. Also selbst in den guten Casinos läufst du mit kurzer Hose rum, T-Shirts.
Okay.
Also, dass da jemand fein angezogen ist, ist eher die Seltenheit, würde ich sagen. Alle
Okay.
richtig entspannt. Also, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ja, so ist die Stimmung da.
Und lief's beim Roulette? Hast du dein Preisgeld erhöht oder
Ja, ich muss sagen,
weggeworfen?
ich habe im Nachhinein auch mit zu wenig gespielt tatsächlich. Also, weil ich bin nicht so ein Zocker und dann habe ich mit wenig gespielt und ich habe dann immer viele Felder angespielt, sodass ich eigentlich immer so bei nur sehr wenig Zahlen komplett verliere. Dass ich halt auch Runden habe, wo ich einfach meinen Einsatz irgendwie wiedergewinne, weil ich quasi absichere und ja, dann habe ich so ein bisschen rumgespielt und dann irgendwann gemerkt, okay, eigentlich macht das so auch nicht ganz so viel Sinn, weil ich spiele nicht risikoreich genug, dass es mir irgendwas gibt. Aber ich fand es interessant, ein bisschen zu spielen. Und dann muss ich eigentlich sagen, dass ich ja plus minus null dann raus bin. Ich habe die ersten Tage immer ein bisschen was gewonnen und ganz zum Schluss habe ich das, was ich gewonnen hatte, dann alles nochmal auf eine Farbe gesetzt und dann verloren. Und dann war es wieder weg. So. Also, aber es war halt wirklich so wenig, dass ich das echt zum Glück entspannt hinnehmen konnte, aber es war schon bemerkenswert zu sehen, wenn du um 7.30 Uhr zum Frühstück gehst, dass da halt schon 10, 20 Leute unten sitzen an einem
Und die
Dienstag.
sitzen da schon seit 3 Uhr nachts.
Ja.
Also ich nehme mit, dein Ruhepuls beim Roulette war niedriger als bei 5-5 im Match-Tiebreak in Mallorca.
Auf jeden Fall. Also, das hat, ja.
Das gibt dir nicht so viel.
Nee, gibt mir nicht so viel, genau. Ich müsste mit mehr spielen und dann weiß ich nicht, ob ich dann der Typ dafür bin.
Ist auch jetzt der perfekte Zeitpunkt, jetzt wo ihr alle gehört habt, dass Daniel verantwortlich mit Geld umgehen kann und kein Spielproblem hat, um uns mal bei den Patreons und so zu bedanken für den Support. Nein, das machen wir gleich, wenn wir vor dem Profi-Tennis, da haben wir auch nochmal das ein oder andere Dankeschön zu sagen an euch. Wir schließen den Teil in den nächsten 5 Minuten ab. Wir haben das heute mal ein bisschen ausführlicher gemacht, weil so eine USA-Reise natürlich speziell ist und wir da natürlich auch ein bisschen von dir hören wollen. Nach dem Aus in Las Vegas und deiner Erfahrung in den Casinos dieser besonderen Stadt, habt ihr die Idee gehabt, einen Helikopterflug Richtung Grand Canyon zu buchen? Das werde ich auf jeden Fall nochmal hören. Ja. Hat Alina da was rausgesucht und hat dich überzeugt? Nee, oder,
andersrum.
Oder stand das schon und habt ihr das andersrum?
Ja, was macht man in Vegas?
Sorry. Ja,
was macht man schon in Vegas spontan, wenn man einen halben Tag Zeit hat und abends schon in einer Show war? Wenn du durch die Stadt läufst, ist ja so wie in jedem Urlaubsort, du hast irgendwo immer so Stände, wo Angebote sind, was kann man hier so machen? Und dann bekommst du erstmal eine Idee, was ja in der Umgebung eigentlich so ist. Und mir hat Vegas eigentlich total, also optisch sogar gefallen, weil du drumherum relativ viele Berge siehst und nicht nur karge Wüstenlandschaft, sondern ein bisschen Struktur. Und ja, dann gab es halt diese Helikopterausflüge, da konntest du natürlich nur über die Stadt fliegen, was mir ein bisschen zu langweilig war. Und es gab dann halt eine Tour zum Grand Canyon und dann haben wir halt gesagt, okay, ja, das ist halt verdammt viel Geld, aber einmal Grand Canyon dahin zu fliegen, 45 Minuten hin, dann landest du da eine halbe Stunde, dann 45 Minuten zurück, wirst vom Hotel abgeholt, insgesamt 4 Stunden. Also es war wirklich eine 10 von 10 von, also die Dauer und einfach was du dafür bekommen hast, war halt nicht zu kurz, nicht zu lang. Und
wart ihr alleine? Also mit dem Piloten natürlich?
Nee, es waren noch 4 andere. Also es waren immer 6 Leute pro Maschine und ein Pilot. Und ich bin noch nie Hubschrauber geflogen.
Tito?
Und mein Dad war Fluglehrer bei der Bundeswehr. Also der hat Piloten ausgebildet. Hubschrauber zu fliegen. Das heißt, der hat seine ganze Laufbahn im Cockpit verbracht und ich dachte, okay, ich bin noch nie im Heli gewesen. Das kann jetzt irgendwie auch nicht sein. Und wenn nicht dort, wo dann? Ich dachte eigentlich, ich mach's, wenn dann in New York mal, einmal halt über die Stadt. Das wäre so das Zweite gewesen, aber ich dachte, Grand Canyon, da komme ich auch so schnell nicht mehr hin, weil normal brauchst du ja eigentlich wirklich viel Zeit für. Und da hat man so viele Erlebnisse und so viele Erfahrungen in ein Event packen können, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir und hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich liebe eh die Natur und das mal gesehen zu haben, ist auf jeden Fall eine absolute Lebenserfahrung und bin ich sehr, sehr froh drüber, dass ich sowas halt am Abreisetag von einem Turnier zum nächsten noch, dass ich sowas machen kann.
Freut mich. Ich musste gerade an meinen lieben Kollegen Dennis Heinemann denken, weil der hört ab und zu hier rein und der lacht sich immer kaputt, wenn wir jetzt seit 1,5 Jahren zusammen aufnehmen und dann immer noch sowas, weißt du, so nach dem Motto, ja, wir arbeiten schon voll lange zusammen und dann kommt aber so ein Detail raus, dass der andere gar nicht so weiß, wie zum Beispiel das, was du jetzt gerade über deinen Vater gedroppt hast, der berufliche Background.
Ja.
Und ich so, wow, so, und dann Dennis schreibt mir manchmal und sagt so, du bist so geil, so, ja, wir sind schon voll eng geworden und so, und ja, übrigens, meine Eltern waren Tennistrainer, weißt du, so, vor ein paar Monaten wurde das geglaubt, und ich so, oh, das wusste ich gar nicht. Ja. Das wird er mir bestimmt jetzt auch, jetzt habe ich es vorne weggenommen, jetzt schreibt er mir auf jeden Fall, Grüße gehen raus an Dennis. musste ich gerade dran denken, voll der geile Beruf von deinem Vater, Respekt. Ja. Das ist auf jeden Fall mir präsent gewesen und dann gehen wir nochmal schnell zum dritten Turnier. Sportlich haben wir es ja schon eingeordnet. Da hatte ich den Eindruck, dass das ganz anders als die beiden Turniere war, sehr, sehr gut promoted und in so einem, wie du schon auch gesagt hast ja, in einem Country Club, wo die Menschen total tennisbegeistert waren.
Ja, also sportbegeistert natürlich auch die Amerikaner, aber es ist ein super schöner Vorort von San Francisco, ganz toller Club, der auch eine Poolanlage hat. Und in einer sehr, sehr wohlhabenden Gegend. Deswegen war auch die Gastfamilie, wo wir untergekommen sind, wir hatten ein eigenes Haus. Also ich glaube, das hatte so 60, 70 Quadratmeter. es war unglaublich, dort die Woche wohnen zu können. Und das Turnier hatte, wie du gesagt hast, einen ganz anderen Charme als diese ja einfach nur durchgeführten Turniere. Mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail, sehr viele Seitenevents, also, wo Show-Turniere veranstaltet wurden, kleine Doppelturniere, Pro-Am-Turniere, also wo ein Profi mit einem Amateur zusammen gespielt hat am Abend. Und genau, also haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und ist das beste Challenger, glaube ich, wo ich je war von allem. Also irgendwie von
der Gesamtstimmung. Geil. Ich hatte in der Quali auch gemerkt, ich weiß nicht, ob es an Alina lag oder so weiter, aber du hattest da schon ein paar Fans gewonnen, die nach jedem Punkt auch lautstark, also auch weibliche Fans, die nach jedem Punkt lautstark gejubelt haben und so weiter. Also da war ja auch alles so überdacht, so zeltüberdacht. Das sah schon, sah ein bisschen aus wie bei dem Film Challengers, bei dem einen, wo die
Ja,
sich duellieren. Du hast ihn immer noch nicht geguckt, oder?
nee, ich habe ihn nicht geguckt. Ich war kurz davor. Wirklich,
Lass das Thema.
ich hätte nur noch draufklicken müssen, aber
Lass das Thema, die Hörerinnen sind steil gegangen bei dem Thema. Wir haben echt, ich habe da echt was angezettelt. Ich habe viele böse Nachrichten bekommen. Der Film, geschlechter der Film aller Zeiten und so. Jetzt auf nee, wir kriegen kein Geld dafür. Ich mache keine Werbung dafür, dass es jetzt auf RTL Plus auch läuft. Habe ich letztens gesehen.
ja, ich hab bei News Open in diese Reality-TV-Show einmal reingeschaut. Weißt du, was ich
Für
meine?
mich. Ja, für
Ja,
mich.
ja, das war so, ging so.
So wie unser Podcast ging so Experience.
Ich hab nicht weiter geschaut, mich gelangweilt.
Stark. Beste Erfahrung von San Francisco?
Golden Gate Bridge. Sich einfach nur anzugucken.
Ihr seid doch auch, seid ihr nicht mit selbstfahrenden Taxis drüber gefahren?
Ja, Waymos fahren da rum. Das ist ja eine Tochterfirma von Google. Die haben
Das
da,
habe ich mir nämlich notiert.
die haben
Das,
da,
danach wollte ich auf jeden Fall fragen.
ja, die haben da in San Francisco halt schon Zulassung und du fühlst dich eigentlich nach 3 Sekunden komplett sicher. Der Stadtverkehr ist relativ ruhig da. Das heißt, die Autos beschleunigen nicht so krass. Du fährst echt von einer roten Ampel zur anderen und alles sehr übersichtlich. Aber das ist wirklich sehr, sehr ausgereift und ich würde sagen, ja, wenn irgendwas passiert mit selbstfahrenden Autos, wird das natürlich medial ausgeschlachtet, das ist klar. Aber eigentlich macht ja die KI oder die Technologie macht eigentlich weniger Fehler als die Menschen und deswegen, also ich fand es extrem cool. Wie gesagt, es war zwar Stadtverkehr und sehr entspannt, aber es ist Wahnsinn. Die halten einfach. Bestellst sie wie ein Uber, die halten bei dir, die verstehen alles. Ja, quasi, wo du stehst, welche Tür du jetzt aufmachen willst, dass es jetzt losgehen kann, dass du an den Kofferraum musst. Ja, schon verrückt, aber in Deutschland und Europa eigentlich undenkbar, dass das in den nächsten Jahren passiert.
Ja, ich weiß nicht, wie schnell, also weiß ich nicht, undenkbar ist ein sehr starkes Wort. Ich bin ja auch sehr, sehr konservativ im Umgang mit ChatGPT zum Beispiel und künstlicher Intelligenz. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Texte zu schreiben, ne, ist ja auch ein großes Thema. Die ganzen Verträge als freier Journalist, die ich unterschrieben habe bei Medien, dass ich das nicht benutzen darf und so weiter für die Texte, ist eh selbstredend. Aber jetzt so in der Orga und wo ich definitiv Schwächen habe und in meinem Alltag und wenn ich bei privaten Sachen ein bisschen was mache, habe ich jetzt das auch aufgenommen und bin ja immer mehr positiv dem Ganzen gegenübergestellt, solange man natürlich, und das habe ich ja sowieso als Journalist, immer dieses kritische Denken hat, auch beim Richtung Fake News und Überprüfen, da habe ich ja ein total sensibles Gefühl für und gleichzeitig halt Angst, dass das Menschen, die dieses Gefühl, weil sie es beruflich nicht haben, nicht so haben, halt von solchen künstlichen Intelligenz praktisch ihr Denken abgeben und das schlecht für die Gesellschaft ist. Aber ich habe zum Beispiel jetzt zum ersten Mal seit 9 oder 10 Jahren mein Tischtennisholz gewechselt. Also ich habe wirklich mit demselben Exemplar gespielt, 10 Jahre. Und ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut. Und dann gab es jetzt ein Schlüsselelement in einem wichtigen Spiel, wo ich einfach mit meinem Tempo nicht durchkam. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ich hole mir jetzt neues Holz und dann werde ich eine Klasse besser.
Das war ja bei mir auch
So.
so. Im Mai habe ich ja auch Schläger gewechselt.
Aber ich habe, weißt du, ich habe vor 10 Jahren irgendwann mal, und da habe ich noch Nationalmannschaft gespielt, und dann habe ich irgendwann, ich habe viel rumprobiert. Und irgendwann habe ich gesagt, nein. Hör auf jetzt. Du trainierst jetzt semi-professionell und kümmerst dich auch um deinen Journalismus und entweder du wirst besser und du schaffst es oder halt nicht, aber es liegt nicht am Material. Du hast genug getestet, so fertig. Und dann habe ich das für mich in eine Problemkiste gemacht, habe es zugemacht und habe es nicht mehr angerührt. Und jetzt habe ich natürlich mit 2, 3 Leuten, denen ich vertraue, gesprochen über das, was ich machen will und ich wollte ein schnelleres Holz haben. Ich habe ein Kontrollholz mit relativ schnellen Belägen. Und ich wollte ein schnelleres Holz haben und dann habe ich ChatGPT einen Text geschrieben, zu meiner Tischtennisstärke, zu meinem TTR-Wert, was ich für ein Spiel habe, was ich bisher gespielt habe, wie meine Resultate waren, was ich damit bezwecken will, wo ich hin will. Und dann habe ich wirklich detailliert Gegenüberstellungen bekommen, die sich gedeckt haben, auch mit den Expertenaussagen und wo ich echt das genutzt habe, bis hin zur Entscheidung.
Ja,
also ich habe jetzt mein Holz anhand von ChatGPT zu 70% ausgesucht.
Ja, als Überprüfung,
Vor einem halben Jahr undenkbar für mich. Mhm. So, das mal jetzt noch zu dem Taxi-Thema. Ja.
Ja, doch, verstehe ich aber voll. Also so Gegenüberstellungen und auch Kalkulationen und sowas, ja, schon hilft schon. Und du hast es ja auch schon angedeutet. Erstmal gesunder Menschenverstand und dann halt eher auch als Ergänzung und nicht als alleiniges Tool, um Sachen zu machen, entscheiden, zu beurteilen, sondern halt als helfende Hand.
So wie es ja auch im Tennissport zum Beispiel
für Profis benutzt wird. Aber was ist denn hier so schnelleres Holz? Ich kenne mich nicht aus, also es ist ja nicht so Eiche oder sowas.
Holz.
Ja.
Baum. Ja, es gibt schnellere Hölzer mir fällt gerade das Wort nicht ein.
Du, das ist ja das, was beim Schläger zwischen den Belägen ist, also im Sandwich drin beim Tischtennisschläger, oder?
Genau, das sind halt verschiedene Fasern, wirklich fein. Es gibt ja auch viele asiatische Firmen, die es wirklich krass machen. Und dann Carbon ist das Wort, was ich gesucht habe. Früher gab es ganz normale holzhölzerne Sachen. Mittlerweile sind die besten Schläger aus Carbon.
Ja, so wie beim Tennis halt.
Genau, und dann gibt es Inner Force und Outer Force, ja, also ob es steifer ist oder etwas weniger steif, ob es mehr auf die Schnelligkeit geht oder mehr für das Ballgefühl. Und da gibt es, also Tischtennis ist auch ein krasser Materialsport, du kannst sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Mein Holz hat jetzt 160 Euro gekostet. Komm, wir haben ja viele Tischtennisspieler hier auch, das weiß ich ja nachweislich. Ich habe das Butterfly Viscara Holz jetzt. Ich hatte davor ein Andro-Holz, ein Kontrollholz aus der Treiber-Serie. Und das hatte ich jetzt wirklich 10 Jahre gespielt, also dasselbe Exemplar. Und das war jetzt schon viel schneller, als es eigentlich war, weil einfach 10 Jahre Schweiß da in das Holz reingeflossen sind. Und das dadurch halt auch einfach steifer und schneller wird. Mhm. Und ich wechsle halt meine Belege so alle 3 Monate. Profis wechseln sie täglich bis alle 2 Tage. Regionalligaspieler einmal im Monat. Landesligaspieler ein bisschen früher als ich, so, und ich jetzt mit meinem Aufwand. Also wenn du 2-mal die Woche trainierst, plus Spiel, kannst du schon so 3 bis 7 Monate spielen, je nachdem, wie wichtig dir das ist.
Ja.
Neue Belege und drauf gemacht und am Samstag, wie ein kleines Kind gefreut, ich war auf dem Betze, Heimsieg mit meinem Papa, bin heimgekommen und hab mir schon gedacht, wegen dem Feiertag, ich hatte Donnerstag bestellt, boah, hoffentlich kommt das Montag an, dass ich es Montag im Training schon direkt austesten kann, weil jetzt in Herbstferien auch keine Punktspiele und am Wochenende spiele ich ein Turnier, so halt, ne? Richtig klar. So, bum, 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 bum. Und dann kam ich Samstag schon mit dem Glücksgefühl, ja, Betze, läuft, mehr steige auf und so, 4. Heimsieg in Folge, komm vor meine Wohnungstür, leg dieses Paket von Butterfly. Und ich so, yes, yes, yes. So, und dann habe ich das direkt kleben lassen von einem guten Kollegen von mir. Ich habe meinen persönlichen Kleber sozusagen. Es gibt nämlich auch große Unterschiede beim Tischtennis. Da kannst du echt viel versauen, wenn du schlecht klebst. Und habe Samstagabend getestet und ich weiß jetzt, ich habe Arbeit vor mir, weil es ist halt einfach viel schneller. Treffung muss früher sein, ich kriege weniger Bogen rein, es ist flacher mit der Vorhand. Meine Rückhand ist viel schlechter als meine Vorhand, aber ich hatte mit der Rückhand weniger Umstellungsprobleme als mit der Vorhand. Aber wir driften ab, Wolli, das ist,
nee, also
wenn du jetzt noch 3, 4 Fragen dazu, wenn du noch 3, 4 Fragen zu stellst, rede ich weiter.
Ich weiß, aber dieses Materialthema, da können sich auch alle Tennisspieler und Tennisbegeisterten extrem reinversetzen. Das ist auch eine der Fragen, die ich am meisten bekomme, mit am meisten, dreht sich um Material. Was ich für einen Schläger spiele, was für Seiten, und das geht dann natürlich weiter über Bespannungshärte, Griffbänder. Solche Sachen sind immer stark nachgefragt.
Kann ich nachvollziehen, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich ja jetzt sozusagen meinen alten Verein wieder neu aufgebaut habe und wir haben ja ganz unten angefangen und ich habe viele Quereinsteiger dabei, die irgendwann mal auf einem bescheidenen Niveau Tischtennis gespielt haben, lange Pause gemacht haben und jetzt wieder angefangen haben, ja? Und die sind alle bei dem Materialthema, nicht alle, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber die meisten sind halt sehr hyped bei dem Materialthema, ne? Und testen dauernd aus und haben 6 verschiedene Hölzer und Belege und wechseln und so weiter. Und ich bin eher so der Verfechter, dass ich zu den Jungs sage, zum Glück hören die auch meistens auf mich, weil ich halt einfach die meiste Tischtennis-Erfahrung habe, am höchsten gespielt habe, Vorsitzender vom Verein bin, am Ende auch die Aufstellung mache. So. Aber ich sag halt immer, Jungs, es ist gut, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt, aber setzt doch erstmal das Fundament, trainiert doch erstmal, setzt die Basics von der Technik um, das, was ich euch zeige, ja, macht die Aufschläge gut, spielt eine gute Eröffnung, habt gute Rückschläge, spielt den Ball auf den Tisch und dann, wenn das Fundament klappt, dann könnt ihr kleinteilig mal ausprobieren. Aber nicht bevor die Basis, bevor ihr die Basis irgendwie etabliert habt, 10-mal rumwechseln. So, das vielleicht, da bin ich halt ganz anders, ja, klar. Aber ich kann es 100%ig unterschreiben, das, was du gerade gesagt hast, ist im Tischtennis-Haar genauso. Es gibt Leute, die wechseln das, ihre Hölzer und Belege wie Unterwäsche. Wöchentlich.
Ja. Das war ein gutes Schlusswort. Du hast ja schon zweimal angeteasert, dass wir auch noch zum Profi-Tennis wollen, nachdem wir über mich gesprochen haben. Deswegen können wir da jetzt, glaube ich, auch mal langsam rübergehen.
Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ist ja ein Tennis-Podcast. Wir müssen auf jeden Fall noch über Profi-Tennis sprechen. Ich finde es trotzdem richtig, dass wir uns jetzt eine Stunde gegönnt haben, um über deine ausführliche Reise zu sprechen. Ich glaube auch, dass das jeder wertschätzen kann. Wenn nicht, oder wenn doch, sowohl positive als auch negative Kritik könnt ihr uns natürlich über die Insta-Seite advantage-podcast schicken in unsere DMs oder bei Wally in die DMs oder bei mir in die DMs rein. Und natürlich die Patreons können uns jederzeit schreiben, wo wir auch bei einem wichtigen Punkt sind. Bevor wir jetzt über Profi-Tennis nochmal ins Detail gehen, möchten wir uns zum einen bedanken bei 44 aktiven Patreons, 10 neuen Patreons und ganz vielen alten Patreons und möchten schon mal andeuten, dass wir machen das ja seit 2 Monaten, dass wir einen 15-minütigen Extra-Teil hinter der Paywall bei patreon.com/advantagepodcast legen, als Goodie, als Dankeschön für die uns unterstützenden Supporter. Ihr könnt uns unterstützen ab einem 2-Euro-Paket, wo ihr eigene Fragen einreichen könnt, die wir auch gleich beantworten werden. Und ab dem 5-Euro-Paket bekommt ihr nach jeder Folge von uns diesen kurzen Extra-Teil. Genau. Und Danke zu sagen gilt es an die seit der letzten Folge neu dazugekommenen Patreons. Ich nenne sie jetzt mal nur mit Vornamen. Markus und Markus, 2 verschiedene. Vielen Dank, Geo und Roland. Und ich möchte mal die Chance nutzen, weil ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin alles mal durchgegangen. Wir haben echt viele Patreons, die seit 2020 dabei sind, die ich jetzt aber gerade weggeklickt habe. Geil. Wir sind live, weil ich gerade mich verklickt habe. In der Zwischenzeit, während ich sie raussuche.
Musst du die raussuchen? Sind die nicht bei dir der Bildschirmschoner?
Nee. Jetzt habe ich sie gefunden.
Ja, sag ich doch.
Jetzt habe ich sie gefunden. Also, ich wollte mich bei fast einem Dutzend Menschen bedanken, die seit 2020, seit ich diesen Podcast gegründet habe und irgendwann mit Patreon angefangen haben, durchgehend supporten. Ja, unter anderem die Petra, die auch Fragen eingesammelt hat, die wir gleich noch beantworten. Der Philipp, die Fertsch als Spitzname, die Tamara, die Katja, mein Namensvetter Yannick, der Christian Schwell, den kann ich mit Nachnamen nennen, weil der ist gleichzeitig der Gründer der Sandplatzgötter. Der Jakob Schneider ist auch noch dabei, ne? Tennisprofi.
Oh, das Florian. Wusste ich nicht. Da, also ja. Da muss ich ihm nochmal einen richtig heftigen Handshake geben beim nächsten Mal.
Ja, muss ihm aber sagen, er steht momentan nur bei 2 Euro drin. Also da muss noch mehr gehen, ne?
Das ist okay, der spielt Doppel. Ja. Nein, der hat gerade in Shanghai gewonnen, die nächste Runde. Also der könnte eigentlich mal.
Ja, da muss jetzt ein Upgrade kommen. Florian, Kirsten, Jona und Eva, vielen, vielen Dank für eure langjährige Unterstützung. Das war mal längst überfällig. Und du wolltest auch noch jemanden nennen, weil man kann uns ja auch, wenn man nicht über Patreon supporten will, das über unser PayPal-Konto tun.
Ja, ganz genau. Und da müssen wir auf jeden Fall Elias einmal nennen. Ich weiß gar nicht, wie wir das sagen sollen. Einfach nur unfassbares Danke für ein, ja, wie sagt man? eine üppige Spende.
Yes.
Kann man das so nennen? Ja,
Definitiv.
auf jeden Fall. Also dafür gibt es auf jeden Fall einen riesen, riesen Shoutout an dieser Stelle. Sensationell für alle, die es ihm gleich tun möchten. Natürlich jederzeit willkommen. Der Link zu unserem PayPal, wo ihr uns auch ein bisschen unterstützen könnt, ist auf jeden Fall in den Shownotes bei dieser Folge mit verlinkt.
Vielen Dank an alle, die das bereits tun, getan haben oder in der Zukunft gerne tun möchten. Profi-Tennis, Daniel Massur. Wir fangen mit den Damen an. Es ist relativ viel passiert. Wir setzen Schwerpunkte und gehen jetzt nicht nochmal die letzten 3, 4 Wochen komplett durch. Fangen mit den Damen an und möchten den Schwerpunkt legen auf unsere beiden jungen Nachwuchskräfte. Klingt fast despektierlich. Sie sind beide mittlerweile gestandene Top 100 Profis. Anfang 20 mit einigen Erfolgen und möchten erstmal Ella Seidel gratulieren zum Top 100 Einzug. Career High Nummer 85. Sie hat in Korea ihr erstes Viertelfinale erreicht auf diesem Level. Aus der Quali heraus unter anderem Haddad Maia geschlagen. Und weißt du noch, dass, um mich auch mal selbst zu loben, ich vor ein paar Wochen gesagt habe, wenn sie so weitermacht, wird sie diese Transition Richtung Top 100 relativ zeitnah schaffen. Und ich habe es, glaube ich, noch gesagt, so dann Richtung erstes Quartal 2026 gucken, dass sie regelmäßig, dass sie vielleicht keine Quali mehr spielen muss und so weiter. Und jetzt hat sie es einfach mal so direkt hingekriegt. Also wirklich, ich habe auch ein bisschen was gesehen aus Korea in den Zusammenfassungen mit Zeitverschiebungen natürlich. Das ist jetzt schon echt ein stabiles Niveau, das sie da bringt.
Ja, also ich finde es auch okay, dass wir, wenn eine Prognose von dir mal zutrifft, dass wir der dann auch ein bisschen Plattform geben. Aber
Einmal im Jahr.
wie du schon sagst, also die letzten Wochen, wir hatten uns ja vor einiger Zeit mal über Ellas Ausgangslage kurz unterhalten, auch wie viele Punkte sie noch machen muss oder sollte,
Exakt.
weil ich da ja auch relativ nah dran bin über Lars, der mich betreut oder mich trainiert in der Base und auch ihr hauptverantwortlicher Trainer ist, für den es mich natürlich auch sehr, sehr freut, dass dieses Projekt da mit dieser Triebkraft nach vorne geht. Und ja, Konstanz ist der Schlüssel fürs Ranking und das hat sie gezeigt in den letzten Wochen. Hat sich leider in New York nicht ganz perfekt belohnen können für diese unfassbar erfolgreiche Zeitweise in New York. In der Quali hat sie in der letzten Runde, ich meine sogar mit Matchbällen, in der letzten Quali-Runde verloren, aber davor dieser unglaubliche Run in Cincinnati und jetzt danach aus der Quali raus, Viertelfinale in Seoul und jetzt letzte 64 aus der Quali raus in Peking. Und du hast es gesagt, damit deutlich in die ersten 100 gespielt, das Punktesoll erreicht. Und was natürlich dann auch viel wichtiger ist als das, was aber auch die Grundlage ist dafür, dieses ja gehobene Grundlevel, weil die Ergebnisse sprechen einfach dafür, dass sie einfach ihre Qualität gesteigert hat, dass sie sich verbessert hat und gegen was für Leute sie jetzt dann am Ende verliert, aber auch auf dem Weg zu der Runde, wo sie dann halt mal verliert, wen sie da alles schlägt. Das sind alles Spielerinnen mit Rang und Namen. Und wenn man halt immer so tief in die Wochen reingeht, das Ranking folgt dann, aber wichtig ist einfach die spielerische Qualität, die man an den Tag legt. Und die ist voll da. Und das freut mich natürlich für Ella und für den Lars und auch fürs deutsche Damentennis.
Voll. Was mich auch so richtig froh macht, ist, dass, sofern ich das beurteilen kann, du bei Ella ja noch mal ein bisschen mehr, ja, jetzt als Journalist beurteilen, dass die Umfelder von beiden, sowohl bei Ella als auch bei Eva Lys, professionell sind, kommunikativ professionell sind, inhaltlich, tennistechnisch professionell sind, ne? Du hast angesprochen, Lars Übel, dem macht keiner was vor, inhaltlich. Eva hat das Privileg, dass ihr Vater ein sehr, sehr guter Tennisspieler war, für die Ukraine auch Tennis gespielt hat. Mit der Familie Lys, die dahinter steht, die auch ein bisschen schützend da drauf hält, die medizinisch gut aufgestellt sind mit der Autoimmunkrankheit, die nicht auf Teufel komm raus aufs Gaspedal drücken, sondern immer mal wieder auch rausziehen. Und sie selbst, glaube ich, auch echt, weil sie auch sehr reflektiert ist schon in jungen Jahren, kommunikativ, schon ein sehr gutes Gespür hat, wann sie da wann sie da wie reagieren muss. Und dementsprechend folgt das Ranking, wie du gesagt hast, relativ stabil mit kleinen Schritten nach oben, ohne große Ausschläge, wie jetzt mein Aktiendepot. Sehr konstant und das ist wirklich schön zu sehen, dass das dann auch so gut funktioniert, wohlwissend, dass natürlich Rückschläge kommen werden, dass Kritik kommen wird, dass Unzufriedenheit auch mal herrschen wird, was in einer Profi-Tennis-Karriere völlig normal ist. Aber dass die Basis ist echt, echt gut. Und du hast es gesagt, Ella hat sehr, sehr gute Spieler angeschlagen. Ja, also Haddad Maya ist ja auch richtig fit. Und die zu schlagen ist brutal. Und verloren hat sie gegen Alexandrova, die Iga Swiatek im Finale dann am Rande der Niederlage hatte. Hat den ersten Satz gegen Swiatek 6-1 gewonnen und hat dann zweimal 7-5 verloren. Also sie sind, wie du gesagt hast, Spielerinnen mit Rang und Namen. Eva Lys hat ihre Erfolge in hat ihr neuesten Erfolg in Peking erreicht. Das Turnier hat gestern erst Amanda Anisimova gewonnen und damit ihre herausragende Saison mit zwei Grand Slam Finals vergoldet. Ist ein bisschen groß, aber halt nochmal den Stempel aufgedrückt, auf jeden Fall den Turniersieg folgen lassen. Aber aus deutscher Sicht, Eva Lys hat Rybakina geschlagen unter anderem und hat gegen Coco Gauff wirklich eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Coco Gauff hat übrigens ganz glatt dann verloren gegen Anisimova mit 1 und 2 im Halbfinale. Ja, ich habe mir nochmal die 15-minütige Zusammenfassung von diesem Spiel angeguckt. Ey, Anisimovas Rückhand auf Gauffs Rückhand, und wir wissen, Gauffs Rückhand ist gut, ja. Boah, das war ein Klassenunterschied in dem Spiel. Also Anisimova, wenn die stabil bleibt, wenn das Umfeld gut bleibt, wenn sie Bock hat, weiter so zu trainieren, wie ich höre, dass sie trainiert, dann kann die da dauerhaft das, was sie jetzt gezeigt hat bei Grand Slams, auf dieser Ebene bei den großen Damen da mitliefern, ja. Aber nochmal ganz kurz zu Eva Lys zu kommen. Rybakina geschlagen. Vor ein paar Monaten hat sie noch relativ deutlich gegen Rybakina verloren. Ich weiß nicht mehr bei welchem Turnier, aber das Spiel habe ich sogar live gesehen. Und da habe ich mir gedacht, ja, weißt du, Yannick, schwer. Gut, dass sie schon in den Top 100 ist. Wird sich da irgendwo vielleicht um 60, 70, 80 stabilisieren. Aber gegen diese Hardhitterin ist halt schwer. Aufschlag nicht gut genug. Schlägt nicht hart genug, braucht sie schon einen absoluten Sahnetag, um da überhaupt mithalten zu können. Und jetzt ein paar Monate später schlägt sie einfach. Und sie ist so fit, wenn sie gesundheitlich top ist, so schnell und schlägt jetzt auch so flach und fehlerfrei, dass das schon jetzt auch so, ja, ich weiß gar nicht, was ich für Vibes da bekomme. Radwanska-Vibes, sie ist nicht so variabel wie Radwanska, ja, also da ist jetzt noch kein Slice und kein Stopp-Festival und so, aber das war schon sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Und eine Rybakina zu schlagen, passiert nicht einfach mal aus Zufall, weil der einfach ihr Grundniveau sehr, sehr gut ist. Und als Belohnung steht einfach diese Woche Platz 45, Career High. Also beide deutsche Damen mit Career High.
Ich glaube sogar im Live-Ranking jetzt auch auf 40 schon vor.
Hat sie schon nochmal gewonnen?
Gegen Rybakina hat sie in Rom verloren dieses Jahr, zweite genau. Runde. Aber dieses Ergebnis ist, glaube ich, für sie auch extrem wichtig jetzt in Peking, einfach auch aufgrund der Rangliste. Gute Turniere helfen immer, aber das sind 215 Punkte, die sie jetzt mit dem Ergebnis macht. Und im Januar nächsten Jahr fällt ihr ja ihr erster richtiger Run, wo sie jetzt Little Loserin bei den Australian Open durchgestartet ist, fällt ihr raus. Es sind, glaube ich, so 260 Punkte. Und damit ist sie ja das erste Mal, ist sie in die Top 100 gekommen mit dem Ergebnis oder an die Top 100. Auf jeden Fall war das so ihr Durchbruch. Und dann ging es darum, okay, schafft sie es sich, in die ersten 100 zu spielen, vielleicht Richtung 80, 70, und jetzt steht sie bei 40, und nächstes Jahr, wie gesagt, am Anfang fallen ihr so viele Punkte raus, die sie aber diese Woche in Peking halt ja schon annähernd wieder verteidigt hat. Das heißt, Sie wird ein paar Punkte verlieren, wenn sie es nicht bestätigt. Aber der Ranglistenfall wird halt nicht so hoch sein und vor allen Dingen nicht aus den ersten 100 raus oder so, weil dafür ist sie jetzt schon zu weit vorgespielt. Und ja, das sind natürlich auch so Sachen, die bei Spielern und Spielerinnen immer natürlich irgendwo mit im Kopf präsent sind, wann natürlich irgendwie die Punkte rausfallen. Und wenn man dann so ein gutes Ergebnis zu Jahresende sich nochmal einheimsen kann, speziell wenn man im Januar so viele Punkte zu verteidigen hat, tut das natürlich auf vielen Ebenen gut.
Voll. Und jetzt haben wir so eine Situation, dass wir vier deutsche Damen in den Top 100 haben, zwei Youngsters und zwei erfahrene Athletinnen mit Siegemund und Maria. Und wir haben ja auch noch im November die Playoff-Spiele im Billie Jean King Cup, wo es um den Klassenerhalt für die Weltgruppe geht, die übrigens ganz bei dir in der Nähe in Ismaning ausgetragen werden auf Teppich. Da plane ich auch hinzufahren und dann ist mir nicht Angst und Bange, wenn denn alle spielbereit und auch nominiert werden wollen, da die Klasse zu halten. Herrentennis. Letzte Woche war sehr, sehr viel los. Davis Cup haben wir abgearbeitet in Folge 159 mit Michael Kohlmann, aber auch relativ zeitlos. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn noch nicht getan. Ich weiß, dass du da immer sehr drauf achtest, mit Spielern aus der zweiten Reihe, die dann auch auf dem nächsthöheren Level gut performen, weil es ja auch eine Art von Wertschätzung ist für die hart arbeitenden Tennisprofis. Bei den Turnieren in Chengdu und Hangzhou, die Tabilo gewonnen hat gegen Musetti im Finale. In Chengdu hat Tabilo gewonnen und in Hangzhou hat Bublik gewonnen, hat aber im Finale gegen Royer gespielt, der ebenfalls Qualifikant war. Das heißt, wir haben bei beiden chinesischen Turnieren Qualifikanten im Finale von ATP-Turnieren gehabt und Tabilo hat es sogar gewonnen. Jetzt wissen wir, Tabilo ist jetzt nicht der klassische Qualifikant, der von ganz unten kam, sondern Alexander Zverev hat es ja auch bei den US Open angedeutet, vor und nach seiner ersten Runde. Der Chilene kommt aus einer Verletzung. Trotzdem finde ich es schon auch krass, auf dem Niveau bei den ATP-Turnieren unter Masters-Ebene, dass diese Durchlässigkeit so gegeben ist, oder?
Ja, ist natürlich auch eine prädestinierte Phase der Saison, wo die 250er auch aufgrund ihrer geografischen Lage nicht extrem stark besetzt sind und auch mal ein paar Überraschungen zustande kommen. Also ich glaube, wenn du mental noch auf der Höhe bist und vor allen Dingen auch diese schwülen und heißen Bedingungen jetzt gerade in Asien handeln kannst, also physisch auch auf der Höhe bist, dass das eine gute Zeit ist, um Punkte zu machen. Wie gesagt, für Spieler aus der zweiten Reihe, ähnlich wie so ein bisschen die Sandplatzsaison in Europa nach Wimbledon vor den US Open, die 250er Turniere. Da finde ich auch teilweise die Hauptfelder wie starke Challenger mit punktuierten Stars drin. Aber deswegen, wenn man sich die Draws anguckt, ist es natürlich am Ende dann überraschend, dass ein Qualifikant jetzt zweimal dann im Finale ist. Aber wenn man dann schaut, wen er auf dem Weg geschlagen hat, dann kann man eigentlich Runde für Runde sagen, ja, traue ich ihm zu. Okay, kann mal so ausgehen und ist jetzt keine große Überraschung. Ja, deswegen, ja, man weiß, wie eng es im Tennis ist und ich finde halt einfach die Phase der Saison und die Turnierkategorie, vor allen Dingen jetzt in Asien, gefolgt von dann 500ern in Peking und Tokio und dann noch mit dem Masters hinterher, lässt halt einfach auch den Spielraum zu, dass dann Spieler mal durchkommen, die nicht an 1 oder 2 gesetzt sind. Und speziell bei Tabilo war es ja so, dass er auch eine schwierige Saison hinter sich hat. Und von der spielerischen Qualität her glaube ich, dass den da jeder auf dem Zettel hat und jeder weiß, dass er solche Turniere auch gewinnen kann und da in guter Form hingehört.
Hand aufs Herz, Wolli. Hast du irgendwas vom Labour Cup verfolgt?
Nee, ich war eine Woche zu spät in San Francisco, aber ich war so eingespannt, die ganzen Tage, wie gesagt, selber mit Spielen und Reisen, dass ich es hier und da mal beim Vorbeigehen auf dem TV irgendwo gesehen habe. Aber ich habe so wenig verfolgt wie selten beim Lever Cup.
Also wir in Deutschland hatten ja die Möglichkeit, auf Sky das Ganze zu verfolgen. Es war ja kurz nach dem Davis Cup. Wir haben im Profitennis ja das Problem, dass jede Woche irgendwas ist. Und wir müssen auf, oder der Lever, ich muss gar nicht aufpassen, der Lever Cup muss aufpassen, dass er da nicht verkommt zu so einer, Social Media Cliffhanger-Show. Also, das, so verfolgt man das halt. Ja, es ist noch ganz schön, wenn man die sich gegenseitig so coachen sieht und so weiter. Aber ich hatte weder den Drang, also schreibt uns gerne mal, ob ihr das verfolgt habt, ob es euch Spaß gemacht habt. Ich hatte nicht mal den Drang, einschalten zu wollen. Ich habe abends mir immer mal geguckt, wie die Ergebnisse, oder beziehungsweise zu den Zeiten mit der Zeitverschiebung, wie die Ergebnisse ausgegangen waren. Ich krieg dann mal so schöne Clips angezeigt, aber mir hat's nichts gegeben. Und dann gab es ja auch diese Phantom-Diskussion, nenne ich es jetzt mal, darüber, ob die Ergebnisse zählen sollten oder nicht in die ATP-Statistiken. Was Quatsch ist, habe ich mich auch nicht dran beteiligt. Ich bin eh froh, dass ich nicht mehr so viel Twitter oder auf X aktiv bin wie früher, weil da kriegt man nur Hass bei diesen Diskussionen. Aber ich bin zu einer Lösung gekommen, Wolli, die ich hier im Podcast teilen will. Ich glaube, die einzige Chance, die der Laver Cup hat, richtig Wirkung zu entfalten, im Wust von allem anderen, ist, wenn man zusätzlich zu den besten Spielern der Welt, die man ja mit viel Geld anlocken muss, es irgendwie schafft, eine zweite Ebene zu kreieren, wo die großen Stars der Szene, Federer, Nadal und Djokovic dann auch mal, wenn er zurückgetreten ist, eine intensive Rolle spielen. Und ich meine nicht als Grüßonkel, als Kapitän, sondern aktiv, dass man eine zweite Ebene schafft und sagt, man hat die Profis, die hier Punkte sammeln, und dann hat man die Legenden, die hier auch Punkte sammeln, sei es im Doppel oder in Challenges, wie bei All-Star Games oder sowas, aber die müssen präsent sein, weil dann denke ich alle, oh ja, geil, Nadal seit 3 Jahren nicht auf dem Platz gesehen und da spielt er jetzt Doppel noch mit Federer gegen Djokovic und Del Potro. Es geht ja gar nicht, weil falsches Team, aber du
Ja.
weißt, den Gedanken hast du verstanden. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, wie sich der Lever Cup wirklich positionieren kann. In diesem ganzen Wust von Top 30 Spieler sollen jedes Masters spielen. Die Top-Spieler kriegen Antrittsprämien so hoch. Ja, also jetzt Alcaraz hat in Tokio eine Antrittsprämie bekommen im Millionenbereich. Sinner hat eine Antrittsprämie bekommen in Peking im Millionenbereich. Die gewinnen dann auch diese beiden Turniere. Alcaraz entscheidet sich dann jetzt, Shanghai nicht zu spielen, weil er es nicht muss. In 2 Wochen ist dieses verdammte Six Kings Slam Turnier in Saudi-Arabien als Sportwashing-Produkt, wo die Jungs auch alle einen hohen Millionenbetrag bekommen. Und die Jungs sind alle angeschlagen. Hast du das mal angeguckt? Die sollen in 2 Wochen kompetitives Tennis spielen in der Wüste und sind alle kaputt. Offiziell hat Alcaraz Knöchel. Sinner hat jetzt in Peking rausgezogen mit Krämpfen und Wadenproblemen. Djokovic hat sich in Shanghai bei diesen krassen Verhältnissen übergeben gegen Hanfmann. Kommen wir gleich noch zu. Tsitsipas hat rausgezogen. Zverev sagt seit Monaten, er spielt unter Rückenschmerzen und ist jetzt auch noch da mit dem Zeh umgeknickt. Spielt übrigens gerade in dem Moment. Und die sollen dann in 2 Wochen dahin fahren, was ja auch Quatsch ist. Aber machen die natürlich für die Portokasse alle, ja. Aber zurück zum Laver Cup zu kommen, also ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben, die der Laver Cup hat, dass das irgendjemand interessiert langfristig.
Ja, Ausverkauf war es ja, ne? Also, und ich hatte das Gefühl, dass als
Aber
es dann.
welches Publikum? Das sind alles, das ist wie in Berlin. Das ist so Rich-Publikum, die haben teilweise 400 € in Berlin gezahlt.
Ja.
Das geht an der Also ja, die müssen ja, also ich weiß, verbrieft, im ersten Jahr gab es Antrittsprämie 350.000 für jeden Spieler, nur um da zu sein. Ich kann es nicht beweisen, aber ich sag jetzt mal so, der Betrag ist jetzt nicht runtergegangen, damit die kommen, ja? So, das musst du ja erstmal reinholen. Also und Federer und Team 8 und Gotzig, die machen das auch nicht an der Spaß, an der Freude, die wollen natürlich rentabel sein. Dementsprechend sind da die Eintrittspreise. Aber wer von euch da draußen gibt so viel Geld aus für eine Night Session Lever Cup? Das ist eher so das höhere Segment, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch welche in San Francisco dann also kennengelernt und die haben gesagt, dass sie das erste Mal beim Tennis waren, beim Laver Cup. Und die waren dann halt von 10 Uhr morgens bis um abends. Die waren 10 Stunden da. Die wussten nicht, dass Tennis so lange geht. Da habe ich gesagt, ja, das ist das Event. Das ist das Event. Also normal guckt man sich ein, zwei Spiele an oder so. Oder hat irgendwie Day-Session, Night-Session, aber normal ist Tennis nicht so angelegt wie Baseball, dass du da stundenlang guckst. Aber die meinten, ja, es ging so lange, bis in die Nacht.
Ja, also mir war es nochmal wichtig, den Lever Cup anzusprechen. Schreibt uns gerne mal. Ich finde die Idee charmant. Ist halt die Frage, ob das die Jungs mit ihren Körpern machen wollen und zu welchem Preis, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Tokio, habe ich eben angedeutet, hat Alcaraz gewonnen. 6-4, 6-4 gegen Fritz. Große Antrittsprämie bekommen. Verzichtet danach jetzt auf das Masters in Shanghai, wo wirklich krasse Verhältnisse sind von der Luftfeuchtigkeit. Und was ich ganz interessant fand, wen wird es überraschen, dass Jensen Brooksby im Halbfinale war, also nach einer 18-monatigen Sperre. Weißt du eigentlich, warum Brooksby gesperrt wurde?
Ja, der hatte doch damals Mist-Tests, also der hatte Strikes.
Wie viele?
Ja, 3.
Mhm. Ich wusste das nämlich nicht mehr und als, ja, als jemand, der Doping-Experte schimpft. Ja, aber ich dachte, es waren, also ja, aber die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, hatte ich so irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe mir das nämlich nochmal hier notiert. Weißt du, was der ITIA erzählt hat? Er hat gesagt, er wartete im Hotel auf den Kontrolleur, hatte sein Zimmer aber leider auf den Namen seines Physiotherapeuten buchen müssen. Brooksby hatte den Hotelangestellten zwar mitgeteilt, dass er anwesend sei, sie hätten es aber wohl vergessen und dem Kontrolleur gesagt, der Spieler habe noch nicht eingecheckt. Der Kontrolleur sei daraufhin nicht auf die Idee gekommen, im Hotelzimmer anzurufen, sondern hätte es unter Brooksbys Mobilnummer versucht und das erst kurz vor Ende der vorgesehenen 1-Stunden-Frist. Das, so Brooksby, habe er nicht ahnen können und sein Handy auf stumm geschaltet. Die Anti-Doping-Agentur hörte sich die Erzählung an und sperrte den 22-Jährigen für 18 Monate. Nicht wegen seiner verrückten Geschichte, sondern weil er 3 Dopingtests binnen 12 Monate versäumt hatte. Und diese Geschichte ging um den 3. versäumten Dopingtest. Das heißt, du hattest schon 2 versäumte Dopingtests und hast dann so eine Geschichte. Ich habe mir das nochmal von der FAZ vom Kollegen Thomas Klemm damals rauskopiert aus seinem Artikel, der Vollständigkeit halber. Ja, naja gut. Das wollte ich nochmal zum Anlass nehmen. Er ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch wieder mit einem Halbfinale beim 500er-Turnier und ist ja auch eher in die Medien gekommen, weil seine ADHS-Erkrankung öffentlich wurde oder er es freiwillig öffentlich gemacht hat. Ja.
Ja, also du glaubst, dass die Geschichte, die er erzählt hat, so nicht stattgefunden hat?
Habe ich nicht gesagt. Nee, aber,
also hast aber, du Bedenken
bei... Es ist... Ja, auf jeden Fall Bedenken, weil da bin ich zu sehr enttäuscht, historisch gesehen, und hab zu viel erfahren. Also wenn ich solche Geschichten höre, bin ich mittlerweile so, ich glaube erstmal nicht. So. Also, und die Geschichte ist auch schon so, ja, weiß ich nicht. Sehr viele Ifs und so. Aber ich bin ja auch nicht der klassische.
Also,
du weißt, was ich meine.
Ja, ich sag jetzt mal meine, wie soll ich sagen, Denkweise, Sichtweise. Also ich kenne Spieler, die mit 2 Strikes durch die Welt gelaufen sind und wussten, okay, wenn ich jetzt noch einmal nicht anwesend bin, da wo ich meine Daten hinterlegt habe, dann werde ich für 2 Jahre gesperrt. Weil es geht ja immer darum, die Spieler, die in bestimmten Testpools sind, müssen immer angeben, wo sie übernachten und wo sie anzutreffen sind. 1 Stunde am Tag. Und die meisten nehmen dann halt von 6 Uhr morgens bis 7, weil sie da halt dann meistens noch schlafen oder halt auf jeden Fall an der Adresse sind, wo sie übernachtet haben. Wenn man jetzt natürlich das Ganze machen muss und 45 Wochen oder 35 Wochen im Jahr unterwegs ist, das immer up to date halten muss, dann hat man halt schon relativ schnell mal einen Strike, weil man halt einmal das vergessen hat zu aktualisieren.
Hast du jemals schon einen Strike gehabt?
Ja, fast, weil ich im Kino war. Also das war halt damals noch, war ich gerade 18 oder noch Jugend und ich musste es auch angeben und die haben mich versucht zu erreichen. Und ich hatte mein Handy halt auf lautlos im Kino und habe danach halt gesehen, dass anonym angerufen hat, weil Doping ruft anonym an, wenn sie geklingelt haben, du bist nicht da. Aber ich musste damals nicht 1 Stunde angeben, sondern nur, wo ich bin. Das heißt, es war nicht ganz verpflichtend. Das war nur eine Chance, dass sie mich da antreffen können.
Und wie hast du es gelöst?
Naja, ich habe mit denen dann, glaube ich, hin und her geschrieben und das dann erklärt. Und dann haben sie es halt quasi zurückgenommen. Es war dann okay, weil ich glaube Jugend und weil ich diese Stunde nicht hatte. Auf jeden Fall kenne ich halt Spieler, die das mal vergessen haben. Dann einige haben eine Agentur, die das macht, für die diese Eintragungen. Da werden natürlich dann auch Fehler gemacht, ja, weil je mehr Personen involviert sind, desto mehr Fehler passieren natürlich, ja. Und ja, ich weiß auf jeden Fall von Situationen, wo auch schon 1 oder 2 Strikes angesammelt wurden und wo die Spieler 11 Monate lang Schweiß auf der Stirn hatten, weil sie wussten, wenn mir noch einmal so ein blöder Fehler passiert, und ja, es ist die Pflicht der Spieler und die allermeisten kriegen es ja auch hin, ja, weil diese Sperren sind ja sehr, sehr selten, dass jemand 3 Strikes hat, aber ich glaube, der Michael Ima ist auch gesperrt worden, weil er auch diese Fehler im System hatte oder halt nicht anzutreffen war, Strikes gesammelt hat. Und ja, deswegen, also ich weiß, ich kann es mir vorstellen, dass sowas passieren kann. Und wie gesagt, ganz, ganz viele Spieler haben nur 1 Strike oder keinen, aber es gibt halt Leute, die sind nicht ganz so organisiert und es ist schon ein Aufwand und es ist schon nicht so leicht, weil du musst es jeden Tag, wenn sich ein Flug verspätet und du nicht wegkommst, dann musst du es aktualisieren. Und wie gesagt, wenn eine Agentur noch zwischengeschaltet ist, dann hast du halt eine Zweigstelle mehr, die Fehler machen kann. Ich versuche keine Ausreden zu finden, aber ich verstehe schon, dass das ein Aufwand ist und dass es das passieren kann. Auf jeden Fall.
Ich feiere deine Einordnung und es ist super, weil das ist genau das, was uns jetzt ausmacht. Aber ich sag knallhart bei der Thematik. Und ja, ich bin gebrandmarkt. Nicht nur im Thema Tennis, sondern sportartübergreifend. Weil das ist ja genau die Lücke, ja? Wenn du Schiss hast, erwischt zu werden positiv, dann versuchst du irgendwie diesem Kontrolleur zu entgehen und auf einen Misstest zu kommen und das dann irgendwie zu erklären. Also wenn du mutmaßlich dopen willst und so weiter, ja? Und ich weiß aus anderen Sportarten und so weiter, da sind ja jetzt auch viele Leichtathleten über die Jahre hinweg, da sind diese Geschichten rausgekommen. Und das wird auch im Tennis passieren. Und ich verstehe jeden einzelnen Punkt, den du gerade aufgezählt hast. Und du hast es jetzt ja gerade 3, 4 Wochen in den USA genauso machen müssen. Ja, so. Und ich sag nur ein Wort. Bewusstsein. Und ich arbeite seit fast 2 Jahren mit einem Tennisprofi zusammen, der auf dem allerhöchsten Niveau ein Bewusstsein hat dafür, was er macht. Tennisprofi zu sein. Das machst du auf einem sehr hohen Niveau. Und ich lege meine gesunde Hand dafür ins Feuer, dass du einer der letzten Spieler bist, dem das aus Dusseligkeit passiert, einfach weil du ein Bewusstsein dafür hast und für sauberen Sport stehen willst und niemals in diese Lage kommen willst. Also hast du diese Antennen an, zu sagen, ich muss das machen, ich habe keine Agentur, ich bin für mich selbst verantwortlich und ich bin die Nummer 170 bis 500 der Welt, und wenn mir das passiert, dann werde ich weil ich habe keine teuren Anwälte, die mir eine geile Erklärung sagen können und so weiter und so fort. Und selbst Jensen Crookby mit dieser Erklärung hat ja 18 Monate bekommen. Ja, was ich, wofür ich einstehen möchte, ist, dass ich so diese Dusseligkeiten halt einfach nicht zählen lassen möchte, wenn du Tennisprofi bist und erst recht nicht, wenn du eine Agentur hast. Du musst dieses Bewusstsein haben. Ja, es kann trotzdem passieren, aber du musst zumindest dieses Bewusstsein haben, dass das halt wichtig ist, wenn man potenzielle Cheater erwischen möchte, musst du dieses Spiel mitspielen und zwar gewissenhaft mitspielen. Und dass ich solchen, in dieser Erzählung kommen wir nochmal zurück, wir reden jetzt über ein Thema, über das ich eigentlich gar nicht reden wollte und es macht unsere Zeit kaputt, aber allein schon das Zimmer auf den Physio aufschreiben, nicht an der Rezeption, also wenn du das Zimmer, warum auch immer, auf dein Physio schreiben würdest, würdest du bei der Rezeption Bescheid sagen oder bei der Anti-Doping-Agentur oder Not hinterlegen oder irgendwas und dann in der Kombination das nicht zu machen und dann noch das Handy auf stumm zu haben und die Zeit geht weg und so weiter, das würde dir niemals passieren und das sind alles für mich so addierende Sachen, die das krumm aussehen lassen.
Ja, um das so. Nur noch mal kurz klarzustellen, du hast es gerade so angedeutet, als wenn ich das immer eingetragen hätte, glaube ich, in den USA. Ich muss aktuell nicht angeben, wo ich bin. Ich habe diese Stunde
okay.
nicht.
Warum nicht?
Weil ich nicht in diesem Pool bin. Also das hat irgendwas mit Nationalkader oder sowas zu tun.
Weil du nicht mehr in diesem, okay.
Genau.
Und da kann ich jetzt auch noch was beitragen, weil du müsstest wieder konstant. Also ich weiß zum Beispiel, als ich 2019, 20 die Blutpassgeschichte mit Edmund gemacht habe für ein Daily Mail, haben wir gesagt bekommen, dass du in diesen biologischen Blutpass zum Beispiel reinrutscht, nur wenn du dauerhaft unter den Top 120 der Welt bist. So zum Beispiel, das ist jetzt nochmal was anderes, ne? Der biologische Blutpass ist ja dann nochmal, um Blutdoping aufzudecken und so weiter. Aber okay, ja, interessant. Ja, okay. Ja gut, dann kannst du jetzt ja machen, was du willst, Wally. Dann
ja, aber ich
gib
wurde,
Gas.
Naja, ich wurde in Vegas, also ich wurde in Vegas das letzte Mal getestet.
Habe ich gesehen, ja. Urin, ne?
Ja, genau. Ja, also ich werde eigentlich so zweimal im Jahr.
War das die ITIA oder war das die amerikanische Anti-Doping-Agentur? Weil die deutsche Anti-Doping-Agentur kann es ja nicht gewesen sein, ne? Die
ITIA ist, glaube ich, ja. Krass, genau, ja, aber gut. Ich kann in meinem Testrekord auch nachschauen und dann habe ich geguckt, wie oft ich eigentlich so getestet wurde und die letzten Jahre meist so zweimal ungefähr. Also wirklich nicht oft im Vergleich zu anderen Spielern und Strikes passieren ja auch nur, um auf Brooksby zurückzukommen, weil Fehler gemacht werden und meistens ist es eine Verkettung von Fehlern, die dann quasi zur Katastrophe führen und die Katastrophe ist quasi ein Strike. Wenn du einen Fehler machst, vielleicht mal dich in der Stunde vertust oder so, kann es halt mal sein, dass du trotzdem da bist oder so. Aber wenn du halt das Zimmer auf wen anders buchst, nicht erreichbar bist und so und ein paar Sachen zusammenkommen, dann kriegst du halt einen Strike. Und was ich aber halt gehört habe von allen Spielern, die mir von einem Strike erzählt haben, war immer, dass sich der Kontrolleur 0,0% kooperativ gezeigt hat. Also Eigeninitiativ.
Wie kooperativ?
Dass er irgendwas versucht hat, so wie der Brooksby schreibt, dass keiner beim Zimmer oder so angerufen hat oder mal nachgefragt hat, sondern die kommen an, stehen da, du bist nicht erreichbar und dann passiert gar nichts. Es ist sehr wahrscheinlich deren Aufgabe, aber dass du ein bisschen Hilfe bekommst, dass sie ein bisschen extra Effort zeigen, um dich zu erreichen oder mal auf die Idee kommen, irgendwas zu unternehmen, was diese Situation zu deinen Gunsten lösen könnte, habe ich halt noch nie gehört. Es ist kein Vorwurf, aber es ist halt das, was ich bislang immer mitbekommen habe.
Das verstehe ich sogar, aber in welchem Kontext hast du das immer erzählt bekommen? Das sind ja nicht deine besten Freunde, sondern es sind ja Tennisprofi-Kollegen, die sich vor dir dann auch so ein bisschen rechtfertigen, ne?
Nee, habe ich nicht unbedingt so wahrgenommen. Also ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt es ist keine Schande, einen Strike zu haben, weil ich finde, so ein Fehler kann immer passieren. Aber wie gesagt, ich habe es von so vielen unterschiedlichen gehört, die meines Erachtens einfach nur die Story erzählt haben. Klar können die alle da einen negativen Touch mit eingebaut haben, und es irgendwie so versucht haben, darzustellen, dass sie eigentlich alles richtig gemacht haben, aber in der Rückbetrachtung kam mir das wirklich nicht so vor.
Fair. Wir beenden das Thema mal hier an dieser Stelle aus Zeitgründen, weil wir das letzte Thema noch durchjagen wollen, weil es eigentlich gerade das bestimmte Thema ist, nämlich das Platztempo-Thema, das aufgemacht wurde von Roger Federer. Ich möchte trotzdem, Bodi, ich glaube, es ist auch in deinem Sinne, kurz einmal noch Jannik Hanfmann erwähnen, weil du hast ja die letzte Folge mit Michael Kohlmann auch gehört und da haben wir ja genau darüber diskutiert, wie schade es eigentlich war, nach dieser wirklich sehr, sehr guten Davis-Cup-Leistung, dass er danach in Asien in der Quali ausgeschieden ist und und Kohlmann und ich ja dann darüber geredet haben, ob das vielleicht schnell passiert, dass er mal in so einen Lauf reinkommt. Und genau das ist jetzt in Shanghai passiert. Er ist aus der Quali heraus eingezogen in die Runde der letzten 32 und hat gegen Djokovic ein tolles Spiel produziert, einen Satz gewonnen und wirklich enge Sätze gehabt. Und im Live-Ranking steht er wieder auf 134. Unter anderem Sonego und Tiafoe geschlagen. Ja. Und zack, war genau dieser Lauf, den Michael Kohlmann und ich ihm praktisch so ein bisschen zugeredet gewünscht haben, weil er ja eigentlich so eine gute Leistung und eigentlich auch beim Davis Cup gezeigt hat. Das siehst du mal wieder, wie schnell das geht, ne?
Ja, absolut. Also wir wollten ja jetzt gleich auch noch auf das Court Pace, also
Yes.
Platzgeschwindigkeitsthema zu sprechen kommen. Und wenn wir die Folge jetzt noch ein bisschen nach hinten geschoben hätten, hätte ich Hanfi auf jeden Fall gefragt, ja, wie er das Ganze einschätzt, weil es auch darum ging, nochmal sich bei ein paar Spielern umzuhören. Aber speziell, weil Shanghai auch genannt wurde und als Beispiel erwähnt wurde, dass der Platz verlangsamt wurde im Vergleich zu den letzten Jahren.
Ja. Genau, darum geht's gleich und so weiter. In Kombination auch mit den brutalen Bedingungen vor Ort. Die Schwüle muss untragbar sein. Also es gibt ein Video von Djokovic, wie er einfach während des Spiels hinten, wo früher immer die drei Linienrichter gestanden haben mit ausgebreiteten, durchgestreckten Beinen, da sind ja manchmal noch so kleine Werbebanden, weißt du? So 20 Zentimeter hoch, einfach dahinter gekotzt. Brutal. 2 Sekunden sich umgedreht und weitergespielt. Ja, und wir wissen alle, dass Djokovic jetzt nicht der unfitteste Spieler ist, auch mit 38, 39 nicht, ganz im Gegenteil. Ja,
Ja,
also.
also was die Leute auf dem Oktoberfest können, das kann Djokovic schon lange, ne? Also da wird sich auch kurz umgedreht und dann wird weitergespielt.
Ja, also viel Spaß in Saudi-Arabien, Alcaraz verletzt, Sinner verletzt, Zverev verdrücken und C, Fritz in Tokio verletzt und wirklich auch große Probleme gehabt in Shanghai, Tsitsipas verletzt und Djokovic auch körperlich am Limit. Also da, Halle-Julia.
Ja, aber da reichen halt auch nur 70%. Also.
Ja, zieh noch mal ein bisschen was ab,
Ja.
mein Lieber.
Aber da ist wirklich relativ entspannt hinzufahren. Das wird eine Physio-Woche.
70% reichen für Alcaraz auch beim Masters in Runde 1 und 2 manchmal. Und bei Sinner gefühlt. Da sind wir jetzt beim Thema angelangt. Es ist eine Thematik, Wolli, die prädestiniert ist für unsere heutige Zeit und ein inhaltliches Tennisthema kombiniert mit Aussagen von verschiedenen Spielern, die verschiedene Rufe genießen in der Tenniswelt. Alexander Zverev hat ja relativ medienwirksam in einem On-Court-Interview etwas gesagt, zu dem ich gleich kommen werde, wofür er wieder in den sozialen Medien von Sinner und Alcaraz-Fans ja verbal, jetzt würde ich fast sagen, gelyncht wurde und von vielen Leuten, die ihn natürlich aufgrund der ganzen historischen Sachen, die manchmal noch so ein bisschen rumschweben, ihn eh nicht leiden können. Aber 95% dieser Leute vergessen, dass diese Diskussion eigentlich gestartet wurde von Roger Federer im Podcast von Andy Roddick, von meinem guten Freund Andy Roddick, Wally.
Ja.
Ich warte immer noch auf die Barbecue-Einladung in den USA. Und da siehst du, dass jemand, der den Ruf genießt wie Roger Federer, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ruf, keinen, der mehr geliebt wird, historisch bedingt. In der Tennisbubble als Roger Federer, dass der eigentlich sagen kann, was er will, und keinen Hass abbekommt. Und Alexander Zverev kann gefühlt sagen, was er will. Und es werden sich schon genügend finden, die ihm auch da Feuer unter den Hintern geben. Roger Federer hat sich in Andy Roddicks Podcast zur Dominanz von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner auf der ATP-Tour geäußert und dabei angemerkt, dass die beiden von einer Bevorzugung durch die Veranstalter profitieren könnten. Immer häufiger wird bei Turnieren nämlich auf langsameren Plätzen gespielt. Ein Umstand, der sowohl Alcaraz als auch Sinner in die Karten spielen würde. Zitat: Wir müssen das ändern, erklärte Federer in diesem Podcast. Zitat: Ich verstehe, dass die Turnierdirektoren in einem langsamen Court eine Art Sicherheitsnetz sehen, spielt er auf die dortige Stärke von Sinner und Alcaraz an. Ein Finale zwischen den zurzeit besten Spielern der Welt sei für viele Veranstalter verlockend, weshalb man Alcaraz und Sinner kaum Steine in die Wege lege. Das ist hart, Zitat, auch jetzt noch von Federer, das ist hart für den schwächeren Spieler, er muss besonders gute Schläge machen, um Sinner zu schlagen, während er bei einem schnellen Belag vielleicht nur ein paar Schläge zum richtigen Zeitpunkt braucht. Das ist es also, was die Turnierdirektoren denken. Ich mag Sinner Alcaraz im Finale irgendwie, das passt irgendwie zum Spiel. Diese Entwicklung habe jedoch zur Folge, dass sich die Turniere trotz unterschiedlicher Belege immer mehr ähneln. Jetzt, Zitat, jetzt spielen alle ähnlich, weil die Ball- und Platzgeschwindigkeit so festgelegt wurden, dass sie jede Woche im Grunde genommen gleich sind, sagte Federer. Deshalb gewinnt man French Open, Wimbledon und US Open und kann dabei immer auf dieselbe Weise spielen. Somit werde das Tennis seiner Vielfalt beraubt. Und dann nochmal dieses Zitat, wir müssen das ändern. Was wir gerne sehen würden, ist, dass Alcaraz und Sinner sowohl auf blitzschnellen als auch auf super langsamen Plätzen austragen, ihre Duelle, und dann zu sehen, wie sich das jeweils entwickelt. Das waren die Aussagen von Novak Djokovic.
Nee, von Federer, oder?
Von Federer. Und Alexander Zverev hat etwas flapsiger on court im Interview gesagt, Zitat, ich weiß, dass die Turnierdirektoren das machen, weil sie offensichtlich wollen, dass Jannik und Carlos bei jedem Turnier gut abschneiden. Und das ist es, was die beiden bevorzugen. So, eigentlich 1:1 dieselbe Kerbe, in die er da geschlagen hat, aber ein ganz unterschiedliches Feedback. Also er hat wirklich wieder sehr, sehr viel abbekommen. Da könnten wir jetzt wieder unsere ewige Diskussion aufmachen, die wir nicht aufmachen. Ist hier zu Genüge schon gesagt worden, dass er halt immer sagt, was er in dem Moment so denkt, dass er nicht PR-mäßig beraten wird von seinen Leuten, was er zu sagen hat und was er nicht zu sagen hat. Das macht ihn ja auch ein bisschen aus, auch im positiven Sinne aus. Aber es liegt ihm halt auch oft genug um die Ohren und vielleicht hat er sich wirklich ein bisschen... fühlt er sich momentan ein bisschen schlecht behandelt, weil er ist ja die Nummer 3 der Welt und er sieht sich ja nicht so weit hinter denen und es dreht sich aber nach 8 Grand Slam Finals in Folge halt wirklich alles nur um diese beiden und das hat er vielleicht ein bisschen raushängen lassen, aber im Endeffekt hat er genau das gesagt, was Roger Federer gesagt hat. Und das Feedback hätte nicht unterschiedlicher sein können. Was sagst du dazu?
Ja, also ich finde ja gerade du als Journalist, also ich weiß, wie du das jetzt aufbereiten wolltest, aber also er sagt das Gleiche, aber die Art und Weise könnte nicht unterschiedlicher sein.
Wortwahl, stimmt auch.
Wortwahl.
Habe ich eigentlich auch so sagen wollen jetzt, aber ja.
Ja, Wortwahl, Tonalität und Motivation. Mhm. Roger Federer ist abseits des Platzes, sitzt in einem Podcast, spricht nicht über direkte Kollegen, sagt deren Nachnamen und anstatt dass Sascha sagt, sowas wie, ich glaube, das hat Roger auch die letzten Tage schon mal gesagt oder hört euch einfach an, was Roger dazu gesagt hat, dann kannst du weggehen, sagt er so ein bisschen wie im Kindergarten, ja, aber Jannik und Carlos haben das und das gemacht. So, er benutzt die Vornamen und er sagt, ich weiß, die Turnierdirektoren wollen und das ist so und Punkt, absolut. Und es sind halt seine Rivalen und er steht halt einfach in keinem guten Licht dabei, diese Aussage. Und ich gebe dir vollkommen recht, er schlägt in die gleiche Kerbe, aber eigentlich könnten die Aussagen unterschiedlicher kaum sein in der Art und Weise, wie sie getroffen werden. Und deswegen, und da kommt natürlich auch das Standing wieder, das unterschiedliche Standing von Roger und Sascha zum Tragen. Dementsprechend fällt auch die Reaktion anders aus. Und Rogers Aussagen werden eigentlich jetzt erst wieder rausgekramt, nachdem es durchs Internet getrieben wird. Und bei Sascha wird es halt direkt am Anfang aufgegriffen. Er wird durchs Dorf gejagt. Und wie gesagt, erst im Anschluss kommen jetzt eigentlich wieder Rogers Aussagen aus dem Podcast wieder in den Vordergrund und werden damit verglichen und abgeglichen. Aber ich finde es eigentlich sehr interessant, das ja so zu beobachten und zu analysieren, obwohl es die gleiche Message ist.
Richtig gut, dass du mich nochmal ein bisschen eingefangen hast oder eingenordet hast, weil ich wollte eigentlich das aussagen, aber es ist mir vielleicht nicht so gut gelungen, weil ich immer ein bisschen auf die Uhr gucke und denke, ja, wir haben schon überzogen und ich will es nicht mehr so ausführlich machen. Aber es ist natürlich genau das Thema, perfekt von dir erklärt. Und die Herkunft ist ja einfach die, dass Roger Federer spätestens mit Mitte 20 mit Toni Gottsig und damals noch IMG und später dann die eigengegründete Team 8 eine ganze Maschinerie im Hintergrund hat, die ihn gelehrt hat, wie man aufzutreten hat. Und das haben wir auch schon oft genug gesagt, er wie kein Zweiter es perfektioniert hat mit seiner Art. Also auch Roger Federer kann nicht bösartig sein, aber auch Roger Federer hat einen schlechten Tag. Auch Roger Federer steht mit dem falschen Fuß auf. Auch Roger Federer mag andere Profi-Tennisspieler nicht und mag Leute und mag gewisse Leute nicht. Aber er hat das spätestens mit Mitte 20 perfektioniert, als Elder Statesman aufzutreten, sein Image zu pflegen und die richtigen Worte zu wählen und niemals ungeduldig gegenüber den Medien zu antworten. Und genau deshalb weiß er, wie er sowas im Podcast verpacken kann. Und natürlich ist er in einer ganz anderen Position, wie du es erklärt hast. Und all das, was ich jetzt gerade über Roger Federer gesagt habe, hat Alexander Zverev nie gelernt, / nie lernen wollen, / nie die Notwendigkeit gesehen, das zu lernen müssen.
Ja, es ist jetzt ein bisschen, also will ich sagen, übertrieben, weil es ist nicht so pauschal, aber in gewissen Situationen
kommt es raus immer
ja,
wieder.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch sehr viele Situationen, wo es vor allen Dingen inzwischen auch
safe,
also in der Öffentlichkeit, medial, von der Außendarstellung super macht.
Safe. Aber es sind trotzdem immer noch 2, 3, 4 Themen im Jahr. Früher waren es vielleicht 6, 7 Themen, wo er manchmal kommunikativ Shit bekommt. Einfach auch, weil er keinen Spielraum hat bei den Leuten, die ihn nicht mögen. Das kommt dann natürlich noch dazu. Aber bevor wir uns wieder in dieser Außendarstellungsdiskussion und vor allem ich mich verfange, lösen wir das Ganze doch auf, weil natürlich wollte ich das als Journalist so herleiten, dass das Inhaltliche eigentlich gleich war, aber das Feedback unterschiedlich war. Wolli, aus dem Grund, weil sowohl Roger Federer als auch Alexander Zverev mit dem inhaltlichen Aussagen gewisse Punkte haben. Tennisnet hat es auch in der News behandelt, als ich es nochmal anhand von Zahlen auch darlegen wollte und das Kurt-Tempo-Thema bearbeitet und geschrieben. Viel diskutiert ist dieser Tage beim ATP Masters Turnier in Shanghai das deutlich langsamere Tempo der Courts bei der diesjährigen Ausgabe gegenüber den Vorjahren. Und auch die technisch mögliche Messung bestätigt die Wahrnehmung der Spieler eindeutig. Es gibt ja dieses, also jetzt außerhalb des Textes, es gibt ja dieses sogenannte Court Pace Index, also CPI, das das aussagt. Und so belegt dieser Court Pace Index, der den Wert für die Ballgeschwindigkeit unmittelbar vor und nach dem Aufprall angibt, dass das Tempo der Courts in diesem Jahr von 42,4 in Klammern, das steht für Medium Fast, aus dem Vorjahr auf 32,8 Medium Slow gesunken ist und das Tempo somit um 2 Stufen reduziert wurde. Ja, also da sieht man schon, dass diese Diskussion in Shanghai berechtigt war. Und Dani Validou, der, ich weiß gar nicht, ob er immer noch wieder Trainer ist von Dimitrov oder wegen der Verletzung nicht mehr, aber der hat auf X auch nochmal die verschiedenen Zahlen aus dem offiziellen Programm gepostet und geschrieben, Indian Wells 31,0, Miami 39,9, Toronto 44,7, Cincy 43,7, Shanghai 32,8, runter von 42,4. Und er hat dazu geschrieben, auf Shanghai bezogen, probably a mistake, also wahrscheinlich eine Fehlentscheidung. So, das ist die Faktenlage, Wally.
Ja, das Einzige, was man vielleicht dann den Turnieren noch zugute halten kann, Absicht oder nicht, die modernisieren ja auch öfters mal die Anlagen. Und wenn du einen Platz neu machst, dann ist es halt einfach irgendwie, liegt es in der Natur der Sache, dass der erstmal rauer ist. Mhm. Normalerweise. Wenn du irgendwie ja den neu anstreichst oder einen neuen Belag machst, eigentlich immer langsam. Das heißt, der natürliche Weg ist eigentlich, wenn du was neu machst, und das machen ja viele Turniere auch, Cincinnati beispielsweise, restaurieren ja auch Anlagen sehr, sehr intensiv. Und da wird jetzt keiner hergehen und sagen, okay, ich schleife den Platz ab. Aber man könnte natürlich schon, natürlich bei der Auswahl des neuen Untergrundes eine geringere Körnung wählen, also dass der Platz an sich ein bisschen schneller ist. Das heißt, du kannst es schon steuern, aber wenn du einen Platz neu machst und der eigentlich gleich bleiben soll, dann wird der erstmal langsamer sein.
Ja. Ja, guter Punkt. Kann man so stehen lassen. 50% der Masters 1000 Turniere sind Medium Fast. Das noch als Hinweis. Und noch auf Alexander Zverev bezogen, dass die langsamen Hardcourts Alexander Zverev vom Spielstil nicht so entgegenkommen, belegen auch die bisherigen Master-Titel, wenn man sich das mal anguckt. Ja, also auf zügigen Geläuf in Paris, Cincinnati und in Kanada hat er gewonnen. Reicht es vor allem auf den deutlich langsamen Courts in Indian Wells und Miami noch nicht. Ja, das ist auch noch aus dem Tennisnet-Text. Also, jetzt haben wir Aussagen eingeordnet mit Fakten und noch persönlichen Befindlichkeiten, wie man so Aussagen tätigen kann. Da hast vor allem du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen mit der Aussage nach mir. Das war wirklich sehr, sehr gut eingeordnet, Wally. Und damit können wir das Thema auch abschließen und unseren fast zweistündigen Podcast nach 3 Wochen Pause im offiziellen Teil zu Ende bringen. Für all die, die auch nach 1 Stunde und 50 noch nicht genug bekommen von uns, gibt es jetzt den 15-minütigen Extra-Teil auf patreon.com/advantagepodcast, wo wir ein bisschen noch über die privaten Beobachtungen von Daniel sprechen in den USA, auch ein bisschen gesellschaftspolitisch. Da gibt es ja schon die ein oder andere, ja, Sichtweise, die auch deutsche Medien uns vermitteln, auch Medien, die wirklich seriös sind mit der Einwanderungsbehörde und so weiter. Und da werden wir gleich ein bisschen drüber reden. Mir bleibt Danke zu sagen an alle Hörer und vor allem an dich, Wally, mit Jetlag so eine Leistung hier hinzulegen. Chapeau.
Ja, also es hat sich überhaupt nicht gezogen. Auch wenn ich jetzt um 14:30 langsam schon den Weg ins Bett suchen könnte. Ich muss noch ein bisschen durchhalten, aber es hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten sehr viel nachzuholen, aufzuholen, zu berichten und wie du gerade gesagt hast, auch einzuordnen. Auf jeden Fall vielen Dank an alle fürs Zuhören und vielleicht auch bis gleich im Extra-Teil. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Ciao, ciao.